geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn. Präsentiert von fredcarpet.com.
Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Freunde des Genrefilms und sonstige Filminteressierte da draußen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Genregeschehen hier bei Fred Carpet. An meiner Seite in Episode 7 sind wie immer Tino Hahn.
Hallo.
Und André Hecker.
Moin moin.
Mein Name ist Daniel Schröckert und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem nun folgenden Programm. Es wird voll. Ansage. Das internationale Fantastic Film Festival in Brüssel neigt sich dem Ende zu. Das Shivers Film Festival geht jetzt online bei den Rocket Beans an den Start. Deswegen reden wir in der heutigen Ausgabe über den Exorzismus-Horror The Old Ways. Darüber hinaus geht es um den etwas anderen Rache-Thriller Riders of Justice von Anders Thomas Jensen. Und in einem kleinen Doku-Blog widmen wir uns gleich drei Dokumentationen, nämlich Hail Satan, Horror Noir und The Dick Mars Method. Viel Spaß!
Und anscheinend auch förmlich, oder? Seit wann siezen wir denn?
Was heißt, warum sieze ich sie denn? Also ich meine...
Ja, Herr Schröckert, warum machen Sie das?
Ja, Herr Hahn, ja. Ganz einfach, weil ich ein höflicher Mensch bin und nicht davon ausgehen kann, dass jeder gleich geduzt werden möchte.
Sweet.
Ja, so, kommen wir zum eigentlichen Thema. Wie geht's euch?
Kann nicht klagen, sage ich mal. Sehr, sehr, sehr straffes Filmzeitprogramm in den letzten 12 Tagen ungefähr. Durch diverse Festivals, die wir jetzt hier auch schon letzte Folge besprochen haben. Also es ist wirklich gerade sehr, sehr filmisch. Ansonsten aber ja, dementsprechend alles gut, sofern man das nach wie vor in dieser seltsamen Weltzeit, die wir haben, sagen kann. Aber ja, passt.
Ja, du hast ja richtig Gas gegeben, ne, beim Biff.
Ja, ich habe ja quasi alles auf die Watchlist gesetzt und ich habe akribisch abgearbeitet. Es kam auch, weil der Zeitpunkt war auch passend, weil ich jetzt genau mit Biff start, habe ich jetzt auch im Büro einen Fernseher und kann jetzt auch so beim Arbeiten immer noch rechts, links, rechts was weggucken. Was jetzt nicht gerade die höchste Aufmerksamkeit manchmal hier und da benötigt, vor allem halt was nicht mit Untertiteln, wo ich mitlesen muss. Das ist ganz praktisch. Aber ja, es war einfach viel da gewesen natürlich, weil wir haben letzte Woche ja nur so drei Perlchen oder naja, Perlchen ist halt die Frage, ne? drei Zysten ausgepresst und aber es gibt natürlich so viel Programm und so viel, worauf ich Bock hatte und so viel, was sie eben jetzt auch wirklich als mit einer der ersten haben. Da nimmt natürlich mit so viel geht, sage ich mal, ne?
Genau. Und ja, dann an dieser Stelle einfach auch direkt der Hinweis. Wir reden heute wieder über Filme, die wir anhand des Shivers Festivals oder eben anhand des Biff Festivals gesehen haben. Und kurz einfach, oder wir wollen einfach mit dem Film beginnen, der sowohl auf dem Shivers als auch auf dem Biff Festival erhältlich ist oder war. Aber darüber hinaus gibt's beim Shivers noch ein paar andere schöne Filme. Habt ihr einen, den ihr speziell hervorheben würdet, wo ihr sagt, ey, der muss es sein?
Also ich finde diesen The Long Walk sehr gut, aber der ist halt auch sehr langsam. Also das war einer von denen, wo man im Vorfeld schon weiß, das wird sich lohnen, wo man aber auch die meiste Muße mitbringen muss. Das ist ja immer so ein bisschen dieser ewige Zwiespalt bei Slow-Burning-Filmen, dass man weiß, die gefallen einem, aber danach weiß man halt auch wieder, was man getan hat dafür.
danach weißt du, was Zeit bedeutet.
Genau, ja.
Ja, da gibt's, den muss ich noch gucken sogar heute noch, nach der Aufnahme nachher. Ich würde hervorheben, der ist ja jetzt noch ganz frisch, aber Jallikattu ist halt ein geiler Pick so. Der ist natürlich jetzt für Festivalgänger nicht mehr ganz, ganz aktuell. Den könnten hier und da schon welche gesehen haben, aber rein von der natürlich Mainstream-Auffassung haben die noch nicht viele gesehen wahrscheinlich. Und das ist echt einfach ein sehr obskurer Film, der aber halt in seiner Darstellung einfach so, den fühlt man halt so krass mit, den Film. Da geht es halt um den wild gewordenen Bullen, der durch den Busch hetzt, verfolgt von drei Dutzend Einwohnern, und die versuchen wir einzufangen. Und das klingt so banal, aber das ist halt inszenatorisch ist das wahnwitzig, was die da machen, wirklich. Also den einfach so als obskuren Tipp vor allem, das ist echt ein Wild Ride, sag ich mal. Also das ist wirklich verrückt.
Stimmt, drei da muss Dutzend, ich, Alter?
Ja. Ich würde eher
300 Dutzend sagen.
Ja. Ja, der war so ein Nachrücker, deswegen hatte ich den schon ganz vergessen, dass der auch da ist. Also für den auch meine unbedingte Empfehlung. Den finde ich auch,
ja, also,
auch stark.
Kurz nochmal zur Erklärung, ne, damit wir jetzt auch all diejenigen abholen, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben oder die noch nicht davon gehört haben. Zusammen mit Pantherflix und eben dem eigentlichen Shivers Film Festival aus Konstanz veranstalten Rocket Beans und Kino Plus vom 19. bis zum 22. April eine Online-Ausgabe des Shivers Film Festival. Und eigentlich hatten wir noch einen anderen Film geplant, aber der hat halt aufgrund der Rechte-Situation nicht mehr gepasst, beziehungsweise haben wir den nicht mehr kriegen können. Das ist halt wirklich momentan, gerade wo die Kinos geschlossen haben, ein sehr umkämpfter Markt, ein sehr, sag ich mal, heiß gehandelter Markt. Da werden Filme jetzt mal eben zurückgehalten oder schnell verdealt oder warten auf das große Angebot, werden dementsprechend auch nur an bestimmte Festivals ausgegeben und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt schon in dem letzten Jahr und halt jetzt auch in diesem Jahr schon feststellen können, dass viele Festivals einfach auf die Online-Präsenz jetzt angewiesen sind und dementsprechend sich da auch entsprechende Titel sichern wollen. Und ja, es ist halt einfach hart umkämpft, heutzutage an solche Filme zu kommen, die halt man entweder noch nicht gesehen hat oder die noch auf nicht so vielen anderen Festivals gelaufen sind oder die halt vielleicht sogar wirklich exklusiv sind, ja. Und dann halt auch noch nicht irgendwie Verleih gefunden haben oder einen Streamingdienst, bei dem sie demnächst erscheinen werden. Das kommt auch noch dazu, so. Also Stefan vom Shivers, der ist wirklich, also der hat wirklich gut rotiert. Das war sehr nervenaufreibend, wie ich das hier und da mitbekommen habe, weil wir zum Beispiel auch den einen oder anderen Film hätten haben können, der dann zum Beispiel nur für 24 Stunden erhältlich gewesen wäre. Und das auch nur in Deutschland. Ja, also wir haben ja jetzt momentan das Glück, dass wir überwiegend oder dass wir, glaube ich, doch einige Filme dann in Österreich und Schweiz auch zeigen dürfen. Und ja, da gab es dann halt auch andere Kandidaten, die hätten wir halt nur in Deutschland dann nur für 24 Stunden zeigen sollen. Und das ist dann halt nochmal schwieriger, weil es dann halt auch nochmal von den Rechten her und von den Anteilen gewisser aller Parteien irgendwie dann auch nochmal irgendwie zu Änderungen kommt und so. Also dementsprechend sind wir da echt ganz glücklich mit der Auswahl, die wir jetzt gekriegt haben. Und eben weil der eine Film ausgefallen ist, haben wir uns gedacht, ey, wir müssen doch irgendwas anderes bringen. Und da meinte ich dann halt, ey, was ist denn mit Jallikattu? Weil den hatte ich nämlich zum ersten Mal beim Shivers Festival oder im Rahmen des Shivers Festivals gesehen und fand den halt auch echt geil. Ich finde den echt faszinierend. Und dementsprechend habe ich den nochmal angefragt und glücklicherweise ging das. Weil der ist bisher nur in Amerika auf Amazon erhältlich und hat hierzulande auf Amazon noch keinen Starttermin in Aussicht. Und ich habe auch bei Amazon angefragt. Und darüber hinaus hat Stefan noch den Film Das letzte Land ins Rennen geschmissen. Von dem weiß ich noch nicht so viel, den muss ich auch noch schauen. Ich weiß halt nur, dass es halt ein Science-Fiction-Film ist über zwei Männer in einer Raumkapsel und ja, mit den essentiellen Fragen des Lebens. Und den haben die Macher wohl innerhalb von 7 Jahren in ihrem Keller gedreht. Die haben wohl ein kleines Filmset in ihren Keller gebaut und haben mit dem Ding ihren Film da fertiggestellt. Und ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis.
Total, bin ich auch mal sehr gespannt. Also es klingt rein vom Aufwand her natürlich ehrlich total absurd. Und gleichzeitig hast du halt natürlich so Bilder im Kopf und denkst, okay, wie geil kann was aussehen, was im Keller entstanden ist. Aber ich meine, es gibt ja genug Beispiele, wo Filmemacher mit sehr wenigen Mitteln was Gutes hinbekommen haben. Also ich bin da echt sehr, sehr, sehr gespannt, wie das wirkt.
Ja.
Auch könnte so ein bisschen wie der deutsche Sky Captain in The World of Tomorrow werden, der ja auch irgendwie als so ein Einzelprojekt begonnen hat, wo jemand da in jahrelanger Kleinarbeit die ersten Minuten zusammen animiert hat, bis dann halt das Budget kam. Aber da bin ich auch gespannt.
Ja, die beiden, Jallikattu und Das letzte Land, kamen so gesehen als Nachzügler hinzu. Ja, und dann haben wir halt, ich muss sagen, jetzt bisher bin ich doch überrascht vom Programm. Also ich habe jetzt schon einiges gesehen und mit einigen doch auch echt Spaß gehabt. Mich hat jetzt Spree tatsächlich überrascht. Den hatte ich jetzt nicht so als, keine Ahnung, da hatte ich jetzt nicht so die großen Erwartungen an diesen Film und ich muss sagen, der hat mich dann doch überzeugen können in seiner Machart, mit seinen Leuten, die er da aufgeboten hat und dann auch mit den Elementen, die er so ausspielt. Also fand ich gut. Fand ich gut.
Versuche ich ja nicht schon seit, nicht umsonst seit Monaten an den Mann zu bringen.
Ja, ey, also ja, auch ja, danke. Für das. Nee, ich meine, ich hätte jetzt also, so oder so gucken müssen, klar, aber du, ich wusste ja, ich hatte von dir noch im Hinterkopf, dass du den echt gut fandest. Ich hatte noch deine Kritik gelesen und wollte das aber auch alles nicht so ein bisschen wahrhaben. Ja, es tut mir leid, das hat nichts mit deinen Worten zu tun, sondern einfach nur so, weil ich war nicht so, ich hatte diesen anderen, ja, wie nennt man eigentlich solche Fahrdienste wie Uber? Fahrdienst einfach?
Sharing ist es ja nicht.
Taxi,
ja, wobei. Oder? Ja, also es, ja, wobei es ist fast schon Carsharing, weil in dem dieses Spree nimmt ja auch mehrere Leute mit. Ist ja fast wie so Moja oder so in Hamburg. Also ja, also es ist ja quasi ein Taxi-Alternativen. Ja,
also okay. Wikipedia sagt Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung.
Super, danke Wikipedia für diese flüssige Formulierung, die so schmissig von der Zunge geht. Aber ja, ich hatte diesen anderen gesehen, Wright hieß der, im Rahmen des Fantasy Filmfests, und den fand ich jetzt, ja, weiß ich nicht, fand ich jetzt nicht so. Und ich muss sagen, Filme, die halt nur auf das Setting Auto begrenzt sind, da musst du schon ein bisschen was reisen mittlerweile, um da noch irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren. Und
ja, da musst du schon Crash drehen dann.
Habt ihr den neuen Fast and Furious Trailer gesehen?
Ja, klar.
Ja, ja.
Ja, so muss ein Autofilm aussehen. Ja. Nee, aber es stimmt schon, dass du da limitiert bist, weil gerade wenn du das einmal gemacht hast, wie der Tom Hardy-Film oder auch sowas wie, jetzt habe ich leider vergessen, wie heißt es auf Netflix mit eurem Lieblingsprügeldarsteller?
Frank Grillo.
Wheelman, genau. Sowas musst du ja dann machen. So, und wenn du das einmal gemacht hast, ist danach, kannst du halt auch nie wieder sagen, ja, okay, ich wollte halt auch einen Film machen, der nur im Auto spielt, weil der Vergleich drängt sich dann halt quasi immer auf. Deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass Spree da doch noch so seinen eigenen Kniff hinbekommt, beziehungsweise, ha, das Fahrzeug nur ein Vehikel ist. Für die Story.
Sehr gut.
Ja, bing! Tino Hahn, Wortspiel, Killer. Counter 1. So, ja, Spree, The Dark Knight Wicked habe ich auch noch nicht gesehen, Long Walk muss ich auch noch sehen.
Oh, ja, schon was vor bis morgen.
Ich habe noch was vor, ja.
Oh, aber dann lass uns doch mal über einen reden, den wir alle gesehen haben und der auch.
Den wir alle gesehen haben, genau. Eben, nämlich The Old Ways. Ein, wie soll man sagen, ein Exorzismusfilm. Mhm. Kann man das so sagen?
Ja.
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 Der in Mexiko spielt.
Genau, in diesem Film geht es um Christina.
Ein Exorzismusfilm quasi.
Ein Exorzismusfilm. Da hätten das hätten wir das geklaute Wortspiel auch abgehackt.
Ja. Genau, danke Letterboxd.
Ja. So, in diesem Film geht es um Christina, eine Journalistin mexikanischer Herkunft, die reist in ihre Heimat, also in die Heimat ihrer Vorfahren nach Veracruz, um eine mögliche Story über Hexerei und Heilkunst zu untersuchen. Und der Film beginnt damit, dass wir feststellen, dass Christina aber tatsächlich gefangen genommen worden ist, von einer Gruppe von Einheimischen entführt, die behaupten, ja, ich weiß nicht, ob der Begriff, sie sei die Inkarnation des Teufels, richtig ist. Sie sagen eigentlich im Film selbst immer, sie hätte einen Dämon in sich.
Sie ist besessen, ja.
Ja, besessen, ja. Genau. Und damit, davon handelt dieser Film. Eben, dass diese Reporterin in der Gefangenschaft dieser Einheimischen ist und halt die versuchen, sie zum einen davon zu überzeugen, dass sie besessen ist und zum anderen eben halt diesen Dämon aus ihr rauszutreiben. Und das Ganze ist schon eine Art Kammerspiel, das aber gar nicht so wie so ein Kammerspiel wirkt, muss ich ehrlich gestehen. Also dafür, dass das fast nur auf eine Location begrenzt ist, gehen sie ja schon hier und da mal ein bisschen raus, aber erwecken meiner Ansicht nach nicht so diesen engen Eindruck, den man sonst immer so gerne hat vom Kammerspielen. Wie sehen
die das? Sie schaffen es auch. Also ich weiß nicht, wie die das mit der Kamera hinbekommen haben, aber ich finde, die Kamera findet so viele verschiedene Einstellungen, dass die der eine Raum vorkommt, als wären das drei Räume. Also irgendwie, also wisst ihr, wie ich es meine? Also der findet so viele verschiedene Kamerawinkel von diesem Raum, dass es irgendwie super abwechslungsreich wirkt, obwohl es immer der gleiche Raum ist. Da machen sie auch gute Schattenlichtspiele und so weiter. Das war echt nicht schlecht.
Ja. Da habe ich immer großen Respekt davor, wenn es ein Exorzismusfilm, der quasi auf ein begrenztes Arsenal an Möglichkeiten zugreift, dann es trotzdem noch schafft, unverbraucht und frisch zu wirken, obwohl er natürlich irgendwie jetzt nicht komplett das Genre neu erfindet, aber ich dachte nie, oh, das habe ich jetzt schon so 1000 Mal gesehen. Also ich habe natürlich diese Exorzismus-Thematik schon zu oft fast gesehen, aber trotzdem schafft es, das mir neuartig rüberzubringen.
Ja, das halt das Setting macht, finde ich halt. Ne? Also das ganze Setting wirkt ein bisschen wirkt frisch. Ich hatte halt auch bei, als ich gelesen habe, dass es halt um Exorzismus geht, war ich halt auch erst so, ach, oh nee, komm. Weil man muss einfach sagen, der Output der letzten Jahre, was Exorzismus, das Exorzismus-Sub-Genre angeht, hat einfach ein bisschen verdorben. Also da kam so viel Ramsch auch jetzt gerade aus eben diesen, ja, man muss wirklich so sagen, gerade diese B-Movie-Kram aus Amerika, der war halt wirklich immer das Gleiche. Das war immer die Formel komplett durch exerziert. Und das war einfach nur noch langweilig.
Exorziert.
Und hier muss man sagen, einfach, dass das Old Ways, obwohl er eben diese ganzen Formeln theoretisch auch bedient, es schafft durch das Setting, durch diese Andersartigkeit, durch auch das Aufrollen dieser, wie wir gerade schon in der im Plot gehört haben, ne, dieses bisschen so ja fast so esoterische Heilkunst eben da eben aus der Region, dieses mit den so das so die Traditionen, dass die da ein bisschen einfließen. Das gibt dem Ganzen schon so einen netten neuen Anstrich, obwohl halt die, also der Kern ist eigentlich der alte, aber die Verpackung ist halt ein bisschen hübscher als sonst und das gibt eigentlich schon viel dazu. Dazu sieht der Film zudem auch extrem gut aus. Also ich finde, die Bilder sind echt gut. Hohes Production Value, gerade auch die Make-up und Maske und so, gerade im letzten Drittel, ihr wisst, was ich meine, von der Hauptdarstellerin. Richtig geil, fand ich richtig cool gemacht. Also er hat einige Schauwerte vor allem. Obwohl er halt eigentlich das Ganze relativ doch im Ende des Tages plakativ bedient. Aber vor allem eben dann, was ja dann noch da reinkommt, ist diese ganze, sag ich mal, persönliche Geschichte, die dahinter steckt, die es dann auch nochmal interessanter macht.
Ja, der Figuren. Ja, und da bin ich dann halt bei meinen Schwierigkeiten mit dem Film, die ich dann doch schon hatte und die ich auch echt nicht wegleugnen kann. So. Ich gebe dir bei allem recht, ne? Also das Production Value ist echt super, der Film sieht schick aus und so. Und es gibt ein paar auch schöne, es gibt ein paar ganz strikte und schnöde Jumpscares, aber die muss ich sagen, da waren ein paar echt gute auch dabei. Also Stichwort Maus, möchte ich da einfach nochmal sagen. Ja. Den fand ich echt gut. Ja, den fand ich echt gut. Dafür, dass es halt einfach ein publiker Jumpscare war. So. Was mich halt jetzt so ein bisschen dann doch aus der Fasson gebracht hat, aus der Stimmung gebracht hat, das ist halt eben, das sind diese beiden Themen, die dieser Film mit da einarbeitet in die ganze Geschichte. Das ist zum einen diese kulturelle, sag ich mal, Entfremdung, ja, die wir durch halt Christina kennenlernen, die halt ja früher aus, also die halt von da weggegangen ist, aus Veracruz, und auch gute Gründe dafür hatte und jetzt aber wieder zurückkehrt und natürlich feststellen muss, dass sie halt schon längst nicht mehr mit diesen Menschen da, die dort leben, irgendwie was gemein hat oder beziehungsweise halt einfach fremd ist für diese Menschen, weil sie so lange nichts mehr von ihr gehört haben und diese kulturellen Unterschiede dann. Und das andere ist halt das Thema Drogensucht so, wo ich mich dann schon auch an das Tanz der Teufel Remake erinnert gefühlt habe.
Ja.
Und ich dort die Metapher dann doch ein bisschen, weiß ich nicht, besser ausgespielt fand, weil sie eben nicht überstrapaziert wurde, sondern halt nur einen Ansatz geboten hat, der dann aber halt zugunsten der Splatter-Fans irgendwann auch, sag ich mal, nach hinten geschoben wurde. und man sich ja auch dann darauf konzentriert hat, dem Zuschauer das zu geben, was er erwartet, wenn er sich ein Remake von Tanz der Teufel anschaut. Also wirklich in möglichst schrecklichen und grausamen Film. Und hier, wie gesagt, das fand ich, ja, ich finde das in Ordnung, dass man das macht. Ich hatte das auch eigentlich bis zum Ende hin als Drogenmetapher gesehen. Ja, wenn sie es nicht so auch dann immer wieder in eine gewisse andere Richtung forciert hätten. Aber ich fand, wie diese Drogenthematik da eingewoben wurde, die fand ich ein bisschen lasch oder unüberlegt. Weil,
ja,
weil wirklich, das war dann auch so ein bisschen die Inszenierung, die mich da irgendwie halt immer wieder auch die Plausibilität hat abfragen lassen, weil sie setzt sich dann irgendwann mal einen Schuss und ja, wir sehen, wie sie halt wegknallt. Und in der nächsten Szene sehen wir, wie sie halt festgebunden ist und irgendwie präpariert für ein Ritual. Und da denke ich mir halt so, ja, okay, und was ist jetzt dazwischen passiert? Die hat jetzt nochmal irgendwie es geschafft, das alles irgendwie wegzupacken oder haben die jetzt erwischt, wie sie halt da irgendwie komplett betäubt liegt und haben die Gelegenheit genutzt, um sie eben halt dann festzubinden? Und da frage ich mich halt so, wie konnten die denn halt überhaupt nicht raffen oder merken, dass sie da halt ihr Besteck am Start hat, so. Und das ist halt etwas, was mich da leider ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, zumal ich auch nicht so wirklich fein damit war, dass sie sich halt in Gefangenschaft ständig, oder also dass die Sucht in der Gefangenschaft dann doch nicht so krass ausgespielt wird, wie es halt für jemanden wäre, der auf Entzug ist oder der jetzt halt eben gerade in der Stresssituation dringend Stoff braucht. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Total, und vor allem dachte ich ganze Zeit, ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen und verraten, so, obwohl das jetzt eigentlich auch nicht so super relevant dann am Ende des Tages für den Film ist, was genau deine Kritik ja quasi ist. Ich dachte ganz am Anfang, dass es genau darum geht in dem Film, dass der Film quasi dem Zuschauer quasi vermittelt, also beziehungsweise ich dachte, der will halt dieses Ding aufmachen, dass du als Zuschauer dich vor die Frage stellen musst, ist das quasi alles, was sie da erlebt? Ist das quasi Teil ihres Entzugs und der Drogensucht? Also gibt's halt gar nichts Übernatürliches und Hexerei und Co. Und es ist alles Quatsch. Oder gibt's halt Dämonen und das ist eigentlich echt. Ich dachte erst, dass der Film diese zweispurige Frage aufwirft, womit du die ganze Zeit eben an der Nase rumgeführt werden sollst. Aber eigentlich gibt dir der Film dir die Antwort schon viel zu früh.
Ja.
Und deswegen lässt er diesen Twist halt oder dieses ja, diese Frage, dieses Rätselraten lässt er eigentlich viel zu früh fallen. Da gebe ich jetzt wirklich recht. Also er spielt dieses Thema, was er eigentlich am Anfang dann aufmacht, eigentlich gar nicht aus. Im Endeffekt geht es ja dann doch mehr um dieses Familienfehde.
Ja.
Und genau, also deswegen, dass dieses Drogenthema, würdest du es rausnehmen, hätte der Film eigentlich nichts verloren. Und das ist ein bisschen, dann ist es halt unnötig am Ende des Tages fast schon.
Ja, weiß ich halt
nicht. Das ist ein bisschen schade. Also es ist halt so, der Film gibt dir halt dann, vor der Hälfte noch des Films, gibt er dir eigentlich schon dann doch an die Hand, was eigentlich Phase ist. Also er lässt dieses Thema, dieses Rätselraten, ist es vielleicht doch alles nur Entzug und alles, was hier gerade passiert, ist völliger Quatsch und es geht nur darum, dass sie von ihrer Sucht frei heilen wollen quasi. Die Frage, ja oder nein oder echt oder nicht, gibt dir der Film irgendwann und das viel zu früh. Ja. Das ist, finde ich, ist schon ein Kritikpunkt.
Ja. Jetzt habt ihr schon alles, was ich kritisieren würde an dem Film, natürlich sehr gut auseinandergenommen. Das war auch das, was mich ein bisschen rausgebracht hat, weil der Film auch irgendwie die ganze Zeit den Anschein erweckt, als ob es ihm auch darum gehen würde, aber dann wird es halt wieder unter den Tisch fallen gelassen. Es wird halt so inkonsequent gelöst und das ist auch so, also schon auf hohem Niveau Kritik an dem Film, weil ich ihn trotzdem sehr mochte, aber er versucht halt auch wieder zu viel reinzubringen, schafft es aber nicht, das überzeugend miteinander zu verknüpfen. Wenn der sich mehr auf das fokussiert hätte, was er schlussendlich dann auch in den Mittelpunkt des Films stellt, ab der Hälfte eigentlich, wäre er wesentlich stärker geworden.
Ja. Wobei man aber so jetzt wirklich sagen muss,
es wirkt fast wieder so ein bisschen, als ob der Film sich auch dafür entschuldigen würde, dass er am Ende doch zum reinrassigen Horror wird und sich das von Anfang an irgendwie, sich ein bisschen dafür schämt und dann deshalb irgendwie ambivalenter wirken will.
Ja, aber das soll jetzt alles nicht so schlimm klingen, wie es halt letztendlich auch nicht ist. Der Film ist tatsächlich im Bereich des Exorzismus-Subgenre, ist er doch echt mal wieder ein Lichtblick oder halt bringt halt einfach mal wirklich einen anderen, keine Ahnung, Ansatz an so. Und sieht dazu halt auch wirklich gut gemacht aus. Also so rein vom Handwerk ist es ein sehr anständiges Ding. Dafür, dass der Regisseur, glaube ich, vorher einen Langfilm und einen Kurzfilm gemacht hat, muss man sagen, da haben hier die Jungs, die halt schon Mortuary Collection auf die Beine gestellt haben, die Produzenten, haben dann doch wieder ein ganz gutes Händchen bewiesen, wie man halt aus einer kleinen Geschichte möglichst effektiv viel rausholen kann und dabei auch noch gut aussieht und glaubwürdig rüberkommt. So. Also zumindest von den Effekten her und von der Stimmung her.
Ich finde auch, dass ich habe da natürlich überlegt, was ich so im Exorzismus-Genre in den letzten Jahren da vergleichbar fand. Und eigentlich geht's dann schon bis zu Last Exorcism von Daniel Stamm, der wahrscheinlich Daniel Stamm heißt, zurück. Den fand ich ähnlich gut. Also den fand ich schauspielerisch noch ein bisschen stärker, aber sonst ist da schon jahrelang nichts ähnlich Starkes da gewesen, finde ich. Deswegen gerade deshalb stören die Kritikpunkte wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, als sie eigentlich sonst stören würden.
Ja. Den Last Exorcism, den fand ich auch gut. Da fand ich halt nur grausam, was sie mit dem Film gemacht haben in der Werbung. Also wie der Trailer. Das war ja so ein echter actiongeladener, du hast den Film, den Trailer geguckt und dachtest, das wäre so ein Dauerschockfest, was der Film ja gar nicht ist. So, ja. Nee. Das war ein bisschen schade. Ich fand noch einen cool, den haben wir, glaube ich, in Sitges gesehen, Tino. Das war dieser japanische, meine ich. Dieser richtig verrückte, wo sie am Ende auf diesem Platz diese riesen Bühne aufbauen, wo dann von
Häusern. Ach, das ist der neue vom Regisseur von wieso habe ich denn jetzt alle Filme vergessen? Ich sind noch meine Lieblingsfilme von Confessions und
ja, genau, genau, genau.
Auf Kanako.
Okay. Kanako, ja. Ne? Ja, genau.
Wie hieß der denn? Ja.
Wie hieß der denn nochmal? Aber den fand ich auch, den fand ich klasse. Aber der war halt auch irre, ne? Also das war halt einfach ein Anime.
Ja, und der hat halt auch geschafft, alle 10 Minuten ein neues Thema aufzumachen. Also ich weiß auch noch, die erste 3-4 Stunden war super creepy. Dann wird's fast zu so einem Familiendrama, dann zu so einer Satire, bis es wieder ein bisschen creepy wird und dann schon fast, ja, völlig überbordend. Also der ist halt wieder so eine Wundertüte gewesen.
Aber den fand ich auch gut. Aber das seitdem...
Ach so, ihr meint den It Comes.
It Comes. Genau, It Comes.
Schon ja, der war nice. Ja. Der war nice, ja, aber der war halt richtig durch, aber geil.
Ja, der war, aber das meine ich halt, ne, der hat halt ein bisschen was geboten, der hat halt irgendwie das Möglichste aus dem Ding, aus dieser Exorzismusnummer rausgequetscht, so.
Ja, und der war einfach crazy, wie scheiße, also der hat der einfach gemacht, so. Und da, das war auch so ein Film, da sahen dann nachher auch die CGI-Effekte scheiße aus, aber es war egal, weil der so viel gut gemacht hat, das konnte nicht mehr böse sein, also es war echt ein guter Film, so, genau. Und auf der Gegenseite steht dann sowas eben wie so Crucifixion, so eine ganze Kacke, die da letzten Jahre irgendwie kam. Sowas meine ich halt.
Aber der hatte eine gute Spinnenszene. Aber das war auch wirklich das Einzige. Also da verstehe ich auch Xaver gänzlich, wie qualitativ schwankend seine Filme sind. Also echt.
Ja, aber das meine ich so. Oder hier die, wie ist der andere? Ja, Hannah Grace oder was?
Ja,
ja. Mit der, ja, okay, der war ja ganz furchtbar.
Das war alles ja diese Exorzismus-Hollywood-Stangenware. Das kannst du alles in die Tonne kloppen. Also da ist halt Old Ways definitiv eine große Empfehlung gegen.
Obwohl ich auch sagen muss.
Ich möchte nochmal an der Stelle eine kleine Empfehlung, weil er auch aus Mexiko stammt, beziehungsweise mexikanisches Thema, dieser Belzebuth, den ich gesehen hatte, von dem ich auch nicht verstehe, warum der nicht mehr irgendwie erwähnt wird, weil ich noch nie einen Film gesehen habe, wo so viele Kinder in der ersten halben Stunde sterben. Und der dann auch in so einen, ist jetzt natürlich auch wieder ein fragwürdiges Qualitätsargument, aber der legt schon am Anfang mit Tabubrüchen ganz schön los und verläuft sich dann aber auch wieder in diesem Exorzismus-Ding. Und das muss man schon wirklich können, dass der Exorzismus-Part des Films das Stärkste ist, nicht das Schwächste. Und das schafft Old Ways halt richtig gut.
Ja,
aber irgendwie scheint das so ein Thema im mexikanischen Horrorfilm zu sein, immer auch noch so ein bisschen diese Entfremdung von der Kultur beleuchten zu wollen.
Ja, ja. Diesen Belzebuth, den habe ich tatsächlich jetzt im Rahmen meiner Recherche zu The Sadness nochmal entdeckt, zumindest das Plakat, weil der auch bei Raven Banner wohl im Verleih ist.
Und ja, Raven kleiner Banner, Spoiler, die Szene im Plakat, das mit diesem krassen Monster drauf oder mit dem Kinderwagen?
Mit dem Kinderwagen.
Ach so, weil es gibt noch ein Plakat mit so einem krassen Monster drauf, weshalb ich ihn überhaupt geschaut habe, ist im Film nicht drin und man versteht es überhaupt nicht. das Creature-Design bei Belzebuth ist so gut, aber es wird so unter den Tisch, also das ist schon gar kein Understatement mehr, es ist einfach nur Fahrlässigkeit.
Ja, gut, ja.
Fahrlässigkeit. Ja, aber genug dazu. Kommen wir mal zu einem Film, in dem lässig gefahren wird.
In dem lässig gefahren wird, ja.
Du meinst ja, oder? Also ich finde, bei Riders of Justice wird schon viel im Auto rumgegurkt.
Ja, aber
ja, und das sogar genutzt dann auch noch für Plots. Ja. Das ist sehr klug.
Aber ist das wirklich lässig? Wenn zum Beispiel.
Es ist eher angespannt, aber so vom also ja, doch schon. Irgendwie ein bisschen lässig ist es schon.
Ja, also, gut.
Ist irgendwas, was Mads Mikkelsen macht, nicht lässig?
Nein, Stas, ey. Okay, point taken. Ja, vielleicht.
So, aber kommen wir, fangen wir doch chronologisch an.
Wie hieß der hier Kampf der Titanen-Film? Ich meine, da war jetzt Mikkelsen jetzt nicht unbedingt.
Clash of the Titans.
Ja, genau. Da war jetzt Mikkelsen nicht unbedingt das Problem an diesem Film, aber der war alles andere als lässig. Sag ich mal so. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Es soll nämlich jetzt um Riders of Justice gehen, der neue Film von Anders Thomas Jensen, den natürlich sehr viele Experten und Kenner des skandinavischen Kinos für solche Filme schätzen wie Dänische Delikatessen oder Adams Äpfel oder auch Man in Chicken, vielleicht hat der eine oder andere den auch schon gesehen. Ja, und der hat jetzt einen neuen Film gemacht mit eben seinen ganzen Homies, also mit allen, die halt schon so in seinen Filmen immer wieder aufgetaucht sind. Mads Mikkelsen, Nicolas Likas und hier Nicholas Brault und so weiter und so fort. Und in Riders of Justice geht es um einen Mann namens Markus, der muss von seinem Militärdienst nach Hause zu seiner Teenager-Tochter Mathilde zurückkehren. Denn seine Frau ist bei einem tragischen Zugunglück ums Leben gekommen. Und es scheint ein einfaches Zugunglück gewesen zu sein, doch es stellt sich heraus, dass sich, also es gibt einen Mathematiker, der Ansicht ist, die Zahlen sprechen dafür, dass es sich hier bei diesem Zugunglück um ein sorgfältig inszeniertes Attentat gehandelt haben muss. Und deswegen ja, versucht er Markus oder sucht er eben Markus auf und bringt ihn oder überzeugt ihn davon, dass eben diese Riders of Justice dahinter stecken, eine Motorradklicke, weshalb Markus und ein Haufen sehr eigenbrötlicher und kauziger Menschen anfangen, ja, ihre eigene Recherche anzustellen und dann auch zur Tat zu streiten.
Punkt.
Punkt. Ja, und ich sag's gleich vorweg, ich fand's herrlich.
Ich sag's auch gleich vorweg, ich fand's mega herrlich.
Ich sag's auch gleich vorweg, ich fand ihn auch gut, aber...
Okay, dann komm, sag doch mal...
Der kommt, zieh vom Leder.
Zieh vom Leder, sag doch mal
aber. Nee, gar nichts, also das ist wieder, ich mag bei den Anders Thomas Jensen Filmen ja eh immer diesen Mikrokosmos, den er erschafft, weil sobald man über jede einzelne Szene nachdenkt, denkt man, was zur Hölle, das ist doch totaler Schwachsinn, aber in sich zusammen ist das so glaubwürdig und konkurrent durchgezogen, was, glaube ich, also aus meiner Sicht nur er schafft. Er schafft es ja auch immer, dass man die Charaktere liebt, obwohl man eigentlich jeden von ihnen verachten müsste in unterschiedlichen Facetten oder allenfalls Mitleid empfinden müsste, aber er bringt ja auch diese aufrichtige Liebe rüber. Ich finde aber diese gesamte Statistiknummer, die der Film da versucht zu etablieren und wie sie darauf kommen, dass es doch ein Attentat war, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr zerfasert das alles. Also es ist eine reine Behauptung, die ich gewillt bin zu schlucken, um einen guten Film zu bekommen, aber ich finde, da verhaspelt sich der Plot schon stark und es wäre auch unnötig. Also ich finde es auch unnötig, dass das diese Statistik so stark betont, weil sie hätten auch einen anderen Hinweis darauf finden können und dann wie bei Anders Thomas Jensen immer, will er ja auch noch so ein paar fundamentale Aussagen über den Mensch und seine Natur machen und über Moral, was dann auch an so Statistiksachen rangeknüpft wird, das ist schon ein bisschen sehr, also so sehr Küchentischphilosophie mäßig gelagert. Also das fand ich bei Adams Äpfel oder auch bei Dänische Delikatessen cooler gelöst.
Aber, wow, weiß ich nicht. Also da kann ich nicht ganz mitgehen so, weil zum einen dieser Begriff Küchentischphilosophie, ja gut.
Ja, aber sie sitzen ja auch am Küchentisch, deswegen ist das ja auch völlig fein. Also ich erwarte ja auch nicht von solchen Charakteren, dass sie irgendwie das Rad neu erfinden, aber dass dann eine der mutmaßlich bewegendsten Szenen im Film darauf basiert, dass das ganze Leben eine Aneinanderreihung von Zufällen ist. Ganz schön mindblowing. Also das ist halt jetzt nichts Neues oder auch nicht, wo ich so denke, boah, das jetzt so zu inszenieren, dass das jetzt die Erkenntnis ist, das ist für sich allein gelöst schön und auch für die Charaktere schön, dass sie das erkennen, aber es wirkt schon ein bisschen dick aufgetragen dafür, dass das so eine banale Erkenntnis eigentlich ist, die der Film ja vorher auch schon dreimal selbst hatte.
Aber ja, schon, aber was ich halt total bewundernswert finde, ist, wie der Film irgendwie gefühlt 6 verschiedene wichtige Topics zusammenknüpft und das ergibt alles irgendwie trotzdem einen kohärenten Film. Also da steckt halt also einmal dieses ganze, ja, Statistiken lügen nicht Ding drin, das ist die Behauptung des Films ja quasi. Mhm. Erstmal, dann halt irgendwie diese Kriegsheimkehr mit PTSD und Co., dann Trauer und Verlust von einem Menschen, dann noch irgendwie Kindererziehung und Bond zwischen Vater und Tochter, der irgendwie einen fetten Knacks hat, plus auch noch Sideplots der Nebencharaktere, die alle irgendwie noch auch noch beleuchtet werden, und zwar so, dass es nicht irgendwie wirkt, als ob der Film Abzweigungen nimmt, die er nicht machen müsste, sondern es wird alles so krass verwoben, dass ich wirklich geplättet war, wie er das geschafft hat, in einem stringenten Plot, ohne einmal auch irgendwie nur einen Ausreißer zu haben, zu langweilen oder irgendeine Szene nur zu machen, weil sie jetzt gerade sein muss wegen Exposition, sondern wie ich gerade sagte, und das war der beste Aufhänger dafür mit den Autofahrten, in dem Film fahren sie oft Auto. Und diese Szenen würden andere Filme wahrscheinlich gar nicht nutzen, sondern die würden sagen, okay, wir fahren da jetzt hin, dann gibt's einen Shit, dann sind sie da. Mhm. Und dieser Film nutzt einfach eigentlich stinklangweilige Autofahren dafür, um einfach nebenbei auch noch Plots zu erzählen von Nebencharakteren. Es wirkt nicht aufgesetzt, sondern es passieren halt ganze Zeit noch Dinge, die irgendwie cool sind und wichtig sind oder witzig sind. Und das fühlt sich alles so homogen an. Und ja, ich gebe dir vielleicht recht, dass hier der ein oder andere, also mit den Statistiken, so kann man drüber streiten, so. Wie gesagt, es ist ja auch nur so ein Plot, den er quasi als Aufhänger nutzt, um ja was anzustoßen. Und dass der Domino-Effekt am Ende des Tages dann eben ja auch seine Probleme hat, das sagt der Film ja dir ja dann auch quasi. Aber ja, vor allem beeindruckt war ich davon, wie er es schafft, diese ganz verschiedenen Ansätze in einen Plot zusammenzuweben, und dass sich trotzdem alles aufgeht. Da war ich einfach fasziniert von.
Ja, das finde ich ja auch bei ihm immer super spannend, gerade weil du Charaktere hast, die eigentlich nie eine Wandlung durchmachen und so krass auf ihren Standpunkten beharren. Also auch zum Beispiel dieser Statistiktyp, der einfach sagt, das war so. Und dann lässt er ja auch gar keine Gegenargumente mehr zu. Also er wird ja auch gar nichts hinterfragt. Er sagt halt, okay, dieses Zugunglück ist durch eine Manipulation zustande gekommen, weil eine Person, die in dem Zug saß, am Tag vorher an dem Zug gesehen wurde. Allerdings, dass er irgendwie nachmittags um 17 Uhr mit dem Zug fährt und dann auf einmal ein Zug, der manipuliert wurde am Tag vorher, dann da einen Unfall verursacht, was ja schon gar nicht gehen kann. Weil was soll da passiert sein? Hat er ihn irgendwie angeschaltet, dass er so langsam auf das Gleis fährt oder was? Also es ist völliger Quatsch, dass das wirklich so passiert sein kann. Aber sowohl das Drehbuch als auch die Charaktere lassen dich halt glauben, klar, so ist das eigentlich. Weil du eben ihrer Starrsinnigkeit einfach folgst. Jeder von ihnen ist ein komplett starrsinniger Typ. Jeder hat eine komplett geisteskranke Meinung, aber in sich zusammengeschlossen ist es halt einfach homogen und ergibt wieder einen Sinn, was ich ja immer sehr mag an seinen Filmen, weil sie so einen Mikrokosmos schaffen, der komplett jeglich außerhalb, ja eigentlich außerhalb jeglicher Realität liegt.
Ich bin überrascht, dass jemand, der Leftovers so sehr verehrt,
ja,
einen Aspekt so gar nicht bisher irgendwie benannt hat, der für mich eigentlich der entscheidende an dem Film ist.
Das also Fahrrad. Wirklich,
nein, nicht das Fahrrad, sondern die Mittel und Wege, mit denen Leute dort versuchen, ihrem Leben eine Ordnung, einen Sinn oder eben ja, ein Leitfaden durchs Chaos zu geben. Ja. Denn Marcus ist derjenige, der halt außer Gewalt nichts mehr kann und nichts mehr kennt. So, ja, ich meine.
Oder der, nichts mehr kennen will. Also, das ist ja auch.
Ja, oder sagt nichts halt, mehr kennen will. Ja. Aber ich weiß nicht, er sagt schon auch, er braucht Hilfe ich würde sagen, er kennt nichts mehr. Als Soldat aus Krisengebieten zurückkehrend, so, er kennt es halt einfach nicht mehr. So, er weiß nicht mehr, wie der Konflikt anders zu lösen ist als mit Gewalt.
Und, als mit der Respektschelle.
Und wie heißt der Nikolai Likas Charakter? Der Nicholas Bro heißt Emmentaler.
Genau.
Ja, das war einfach zu merken.
Ja. aber auf jeden Fall.
Otto.
Otto.
Ach, Otto, genau. Ja.
Otto und Lennart heißt der andere, ne? Lennart,
ja, genau. Ja.
Lennart flüchtet sich da in seine Psychotherapie. Also für den ist ja irgendwie die Suche nach dem richtigen Psychologen oder dem richtigen richtigen psychologischen Herangehensweise ja irgendwie der Kompass, den er hat. Und bei Otto sind es halt die Zahlen und die Statistiken. Und was mir der Film vor allem mitgegeben hat, ist halt genau das wie bei Leftovers, was sich Menschen halt suchen, um halt eben einen Sinn in dem Ganzen zu sehen, um halt eben nicht zu akzeptieren zu müssen, dass alles vielleicht auf Zufälle basiert oder so. Und
um eben auch Sachen vielleicht zu verdrängen oder sich selbst zu erklären, die passiert sind, schlimme
Dinge. Genau, also um damit halt irgendwie klarzukommen so. Und ich fand, das ist so für mich die Hauptaussage, was Menschen halt machen. Ich meine, guck mal, der Nicholas Bro, der Emmentaler, wie oft er sich darauf versteift, dass diese scheiß Monitore irgendwie eine Kackauflösung haben.
Ja. Ja. Und er seine Augen kaputt macht.
Und die Augen kaputt macht. Wie oft er das wiederholt. So, ja? Wie oft er dann irgendwie einfach nur diese Bestätigung sucht, dass er jetzt recht hat, dass diese scheiß Monitore halt eine beschissene Auflösung haben. So. Und ich weiß nicht, das sind alles für mich so zwanghafte und Charaktere irgendwie, die halt sich ihre eigene ja jeweils Welt gebaut haben, so wie Anders Jensen dann aus denen halt eine Welt baut. Anders Jensen. Aus denen halt eine Welt baut, die halt aufeinander trifft. Das ich finde halt gerade dieses Aufeinandertreffen des weiß ich nicht, des Filmischen mit dem Realen, mit dem Greifbaren, mit dem irgendwie Vergleichbaren zu einem selbst, das finde ich halt so cool, wie selbstverständlich. Das sind Leute, die halt alle ganz normale Probleme haben, die halt wahrscheinlich jedem passieren können auf der Welt. Und die jetzt versuchen, so gesehen, sich ihren eigenen Action-Rache-Film darum zu bauen, um eben da rauszukommen oder eben um irgendwie das verstehen zu können oder verarbeiten zu können. Und das fand ich halt cool. Also das finde ich halt so einen coolen, weiß ich nicht, das finde ich eine coole Idee.
Ja. Ich mag eher diese Selbstverständlichkeit. Also es haben ja alle diese Anders Thomas Jensen Filme, wie da selbstverständlich halt auch Gewalt dazu gehört. Also sie wird ja auch gar nicht zelebriert oder so. Das ist noch mehr bei den Lasse Spang Olsen Filmen. So in China essen sie Hunde. Und Old Man New Cars, wie da einfach Gewalt Teil des Ganzen ist. Und was ja irgendwie US-Filme oft oder auch Guy Ritchie oft falsch versteht, dass diese Gewalt so komisch abgefeiert wird. Aber da ist sie halt einfach so, sie kann halt jederzeit zuschlagen. Auch bei Riders of Justice sterben halt auf einmal Menschen. Man denkt so, oh, okay. Und alle Charaktere drumherum bewerten kurz die Situation und denken sich, ja, so ist das halt. Also da wird halt gar nicht über Moral oder so oder mal kurz so die Moral angerissen, aber dann erkennen sie, ja, eigentlich ergibt das jetzt so Sinn. Und dann sind sie auch alle da so drin. Deswegen finde ich es auch nie so schlimm, dass das, dass man quasi permanent als Zuschauer auch die ganze Zeit moralisch rausgefordert ist, weil eigentlich dürfte man keinen der Charaktere mögen. Mads Mikkelsen haut den Freund, also haut dem Freund eine rein von der Tochter, wo man so denkt, okay, Vaterüberreaktion, dann entschuldigt er sich so halbherzig. Also es ist halt ein Charakter, eigentlich dürfte man ihn nicht mögen, aber gerade deshalb mag man ihn, weil man halt trotzdem versteht, dass das alles so Coping-Mechanismen sind, beziehungsweise er da gar nicht rauskommt. Und dann sagt er auch, er haut den so, also er haut den Freund. Und dann sagt er, ja, ich kann euch ja vielleicht Nudeln machen. Und dann meint sie, wir sind ja nicht mehr 3 Jahre alt. Und dann sagt er, ja, er probiert doch schon alles, was er kann. Und das ist so rührend irgendwie. Weil wenn das alles ist, ey, dann hast du noch einen weiten Weg, bis du irgendwie wieder halbwegs heile bist.
Aber ja, aber das ist ja auch so ein Punkt, wie der auch so Generationen und Ansichten dann natürlich clashen. Ne? Der Freund ist ja auch so richtig, so komplett in dieser ganzen Instagram
Verständnisbubble.
Ja, New Society-Welt drin und natürlich ganz andere Ansichten als so ein harter Hund irgendwie. Und das clasht halt total. Also da stecken ja so im Detail noch so die verschiedenen Charakterzüge ja auch in diesem ganzen Konstrukt noch drin, die dir auch noch dann immer eingespielt werden, wenn es eben nur quasi kurze Zweizeiler sind. Aber das, da steckt so viel Konflikt und gleichzeitig wieder Verständnis und der Versuch, sich anzunähern und dann doch wieder im Konflikt zu enden drin. Das ist so pausenlos quasi, aber alles so auf den Punkt. Das ist so super zusammengefügt. Mhm. Hammer.
Und dann halt auch, ich finde, der Film hat im Gegensatz zu vielen anderen Thomas Anders Jensen Filmen, hat der noch eine etwas depressivere Grundstimmung. Und trotzdem knallen dann halt aber auch diese ganzen Sprüche noch so viel härter rein irgendwie, weil du halt dann noch irritierter bist, ob du jetzt laut loslachen sollst oder nicht. Wenn zum Beispiel hier dieser, wie nennen sie ihn, Hans Ole oder so, wenn er da sitzt
Jens
und dann so
Ole,
sagt,
ja.
Jens Ole, wenn er so sagt so, ey, thanks for not fucking me up the ass, so, ja, so, good night and thanks for not fucking me up the ass. Und er meint es halt ernst. Das fand ich halt so, wo ich sagte, Alter, das, was soll ich jetzt machen?
Ja, auch die Szene mit Lennart auf dem Feld, wo er die Hose runterzieht.
Ja,
und so. Was eigentlich eine super schlimme Szene ist, wenn du bedenkst, warum er das macht. Aber du musst halt trotzdem lachen, weil es halt so absurd ist. Und aber ich muss sagen, ich fand Adams Äpfel von der Grundstimmung sogar noch depressiver. Mhm. Beziehungsweise da bleibt dir das Lachen noch mehr im Halse stecken.
Oh, da musst du aber so viel lachen, ey.
Ja, aber natürlich ist es eigentlich noch derber, über was du lachst, sogar. Aber hier bei Riders natürlich verfolgt er den Ansatz wieder. Aber ich fand tatsächlich, hier ist er fast noch ein bisschen versöhnlicher mit dem Ganzen. Also ich fand von der Grundstimmung sogar fast, fand ich Adams Äpfel noch ein Stück böser und düsterer.
Böser, ja.
Aber Riders of Justice wird halt auch oft, also beide Charaktere werden halt für diesen Gag auch mal kurz genutzt, aber danach fällt das Trauma ja auch wieder hinten runter. Also das finde ich völlig fein, weil es beides Nebenfiguren sind und auch das bei diesem Lennart mit dieser Scheune und so, das wird schon alles gut etabliert, aber danach ist das Trauma ja auch für ihn erledigt, beziehungsweise spielt es nie wieder eine Rolle. Also es wird halt sehr dieser Grundhandlung dann untergeordnet. Es ist alles völlig fein, aber also ich fand bei Adams Äpfel hat er halt irgendwie so seinen Peak erreicht und jetzt versucht er irgendwie zu viele philosophische Themen zu balancieren, was auch alles funktioniert, aber er hat halt schon so viele geile Filme, also das ist halt auch, also auf Letterboxd würde ich dem 4 Sterne geben und würde trotzdem sagen, es ist sein schwächster Film, was ja schon beweist, was für ein Genie der Typ einfach ist.
Ja, ich glaube damit.
Was seht ihr mit so, also jetzt will ich nicht spoilern, aber zum Beispiel, weil eben auch wenn das Thema so Moral, beziehungsweise auch, Tino hat es auch so ein bisschen gesagt, so, du vergisst ja auch so ein bisschen so dann den Realismus und lässt es einfach passieren, nimmst es so für dich so ein bisschen hin, was da passiert, weil es in dieser Welt Sinn macht, wie die ihr erzählt. Wie seht ihr dann solche, sag ich mal, es gibt Szenen in dem Film, da würde man, bei anderen Filmen würde man meckern. Wie zum Beispiel, da gibt es halt so eine Schießerei in so einer Nachbarschaft quasi, einfach passiert. Einfach so ein Feuergefecht auf offener Straße aber die bleibt halt in dem Moment auch total konsequenzlos. Ne? Also es ist nicht so, dass jetzt voll die Bullen auftauchen oder so, sondern es ist halt einfach Riesenschießerei und Ende weiter im Text. So. Wie seht ihr das in dem Film hier? Hat euch das was gestört, solche Realismus-Abfragen, die man da treffen könnte?
Nein.
Nö, nee, auch nicht. Das ist halt auch, finde ich, die große Kunst, die halt wenige Leute schaffen. Also zum Beispiel da bei Dänische Delikatessen, ich glaube, den kann man ja so ein bisschen spoilern, der auch quasi ein konsequenzloses Ende für alle hat, beziehungsweise ein Happy End, obwohl da Menschen sterben. Also sie bringen Menschen um, aber daraus kriegen sie ein Happy End, weil am Ende finden sie raus, die Menschen hätten sie gar nicht umbringen können. Und dann denkt der Film so, ja, das ist ja dann schon genug. Also das ist so schön, weil er das irgendwie so schafft oder auch was so, weil wir gerade schon mal kurz die Dings von dem schon, der Kamps gemacht hat, also auch bei Confessions, wo man auch so denkt, wieso ruft zur Hölle niemand die Polizei an, da werden irgendwie Schüler vergiftet, warum ruft denn keiner die Polizei an, aber man fragt sich das einfach nicht, weil das Setting schon so überzeugt ist. Und bei Riders of Justice denkt man sich auch nie, wieso kommt denn jetzt nicht die Polizei, weil die Welt so konstruiert ist, dass man sich gar nicht denkt, dass da die Polizei kommen könnte. Bloß wurde sie vorher ja schon als total desinteressiert an allem bisschen etabliert. Also die Polizei ist ja quasi schon als dein Freund und Helfer komplett aus der Story rausgenommen. Und ja, was ich ja da auch spannend fand, dieser Schießerei, war einmal wird ja kurz so gefragt, boah, sind eigentlich alle Leute, die wir umbringen, sind die eigentlich alle schuldig? Und Matt Mikkelsen erklärt dann sinngemäß ja auch, ja, denk doch mal an alles, was die so gemacht haben. Man denkt sich so, ich weiß doch gar nicht, was die gemacht haben.
Das ist der Punkt. Ja. Das ist der Punkt, genau. Als Zuschauer weißt du es nämlich überhaupt nicht, weil der Film, diese Rockerbande ja auch überhaupt nicht beleuchtet.
Ja, und es wird zumindest eine Person getötet, die nachweislich auch eine Tochter hat. Also es wird zumindest auch eine Person getötet, deren Tod beweint werden wird. Also alle anderen werden ja wieder so als diese gewissenlosen Gangster, die einfach nur für ihr Verbrechen leben. Übrigens auch wieder sehr gut, dieser eine Bruder aus Löborn als der Gangsteranführer, den mochte ich sehr gern, super Typ. Und auch da schluckt man das aber halt, weil Mads Mikkelsen sagt, ja, denk doch mal, was die alle gemacht haben. Und dann denkt man so, ja, okay.
Ja, der muss recht haben.
Ja, und als Zuschauer musst du es ja nicht mal schlucken, aber die Leute um ihn rum schlucken es halt einfach. Und dann merkst du wieder, okay, du bist halt irgendwie, das ist halt alles in der richtigen Welt verankert, aber es ist trotzdem eine Parallelwelt, in der ganz andere Regeln und Riten gelten. Also wo ja auch jemand, der sagt, er war 4000 Stunden in Therapie, daraus schlussfolgert, er ist selber ein Therapeut. Obwohl er ja von der Heilung ganz weit weg zu sein scheint, wenn er 4000 Stunden Therapie gebraucht hat und immer noch nicht geheilt ist. Und wir ja selber ja auch merken, okay, der ist nicht fit, der ist nicht normal, aber er selber denkt, er wäre mega normal und könnte selbst andere Leute retten. Ja. Was ja auch zu dieser sehr, sehr lustigen Szene führt, wo er der Tochter dann auch noch irgendwas ganz anderes einredet. Die traut ihm ihre Mutter und am Ende kommt raus, dass er denkt, sie wäre zu fett.
Am Ende kommt raus und muss joggen gehen, genau.
Ja.
So, haben wir aber schon viel zu viel, glaube ich, auch erzählt. Wir sollten den Zuschauern auf jeden Fall nur eine dringende Empfehlung geben für diesen Film.
Ja, Hammer.
Absolut.
Und nicht mehr allzu viel verraten, weil ich glaube, das reicht, um jetzt einen schönen Eindruck von diesem Film zu haben. Also bei uns allen dreien ist er sehr gut angekommen und wir sind sehr glücklich darüber, den jetzt im Rahmen des BIFFs noch sehen zu können. Ja. Wann er hier bei uns erscheint, ist leider noch nicht so wirklich klar. Aber wir hoffen, also ich hatte schon von Weltkino, nee, nicht Weltkino, ist der Rausch, aber ich hatte schon die ein oder andere Pressemitteilung dazu im Postfach gehabt. Also ich hoffe, er wird über kurz oder lang dann auch bei uns landen. Und vielleicht ja auf dem einen oder anderen Festival dann spätestens. Aber das wäre auf jeden Fall, das ist ein guter Festivalfilm, meiner Ansicht nach.
Ja. Und ich glaube auch, dass, also es war bisher bei seinen anderen Filmen, die profitieren halt schon sehr von der Synchro. Also es war auch der erste, den ich, glaube ich, im Original überhaupt von ihm gesehen habe. Adams Äpfel ist super synchronisiert, Dänische Delikatessen ist mega lustig synchronisiert, Man in Chicken auch. Also die haben alle auch echt immer eine sehr gute deutsche Synchronisation, wo halt dieser trockene Humor noch rüberkommt. Weil so, sie sagen was, du liest den Untertitel und weißt so, okay, das ist lustig, aber es transportiert sich halt nicht so durch den Ton.
Oh.
Geht mir zumindest so.
Also ich habe Adams.
Das hat für mich funktioniert, aber wie du gerade sagst, geht's mir auch. Hast recht. Ich habe die anderen bisher auch alle auf Deutsch gesehen, ja.
Also, Adams Äpfel habe ich damals auf dem Fantasy Filmfest im Original gesehen. Und fand super.
Ja, also super sind die trotzdem noch, aber ich finde, sie profitieren dann halt noch mehr davon. Also ich glaube, ich würde dann mehr lachen, weil es war schon der, wo man nicht so laut halt sagt, sondern teilweise auch so dieses und dann denkt, schämt man sich ein bisschen dafür, muss halt nochmal lachen. Das schafft er ja auch immer ganz gut, dieses Schämenlachen, wo man weiß, man dürfte nicht lachen und muss gerade deshalb. Also.
Ja, dieses beschämende Lachen, das fand ich auch mehrfach. Wenn er zum Beispiel einmal, da geht er über so einen Feldweg oder so einen Gartenweg lang Und dann kommt so ein lauter Filmsound, so dumm, dumm.
Ja.
Und ich konnte nicht anders. Ich muss wirklich laut lachen, weil das Gesicht von Mikkelsen dazu, ja, wo purer Hass drin irgendwie abzulesen ist, das fand ich schon gerade in dem Moment einfach herrlich. Ja. Aber der Typ ist auch einfach geiler Schauspieler.
Und der Garten sah auch genauso schäbig aus wie bei Taken, diese viel zitierte Szene, wo sie so tausendmal schneiden müssen, um diesen Sprung über den Zaun irgendwie halt spektakulär aussehen zu lassen. Und da ist halt alles ganz anders inszeniert und kommt dadurch halt auch viel wuchtiger. Also dieses, wo Mikkelsen weggeht und sich dann umdreht, was die Kamera da für einen Move irgendwie macht. Also als ob auch der Kameramann sich vor ihm erschrocken hätte, dass er sich auf einmal umdreht,
ja, obwohl so, sie natürlich so wissen,
was passiert. Ja, aber ja, mega gut inszeniert.
Ja. Ja. Also, Riders of Justice, absolute Empfehlung von unserer Seite aus. Und wir hoffen, dass ihr so schnell wie möglich in der Lage seid, diesen Film zu sehen. Womit wir bei unserem kleinen Doku-Block wären. Denn wir haben festgestellt, dass beim BIFF dann doch einige Dokumentationen auch am Start sind. Ich habe jetzt leider nicht alle geschafft. Ich hätte gerne noch diese Alien-Musical-Geschichte, die hätte ich gerne noch gesehen.
Ja, ja.
Aber die habe ich leider jetzt nicht mehr auf dem Zettel, beziehungsweise die habe ich nicht mehr geschafft. Sie heißt Alien on Stage und es geht darum, dass ein paar Busfahrer, glaube ich, ein Alien-Musical veranstalten wollen, um für einen guten Zweck irgendwie Gelder zu sammeln. Und das endet damit, dass sie halt auf einer riesengroßen Bühne das machen dürfen.
Ja.
Ja. Klang auf jeden Fall von der Geschichte her einfach nur geil.
Und ja, deswegen. Und sah auch wieder so richtig heartwarming. Also ich habe auch nur einen Trailer zugesehen, aber es sah sehr herzerwärmend aus und natürlich auch wieder sehr lustig.
Ja.
Aber haben wir auch leider nicht geschafft.
Aber wir haben dafür ein paar andere Dokumentationen geschafft, die wir euch jetzt auch nochmal schnell hier unterbreiten wollen und aber auch ein bisschen kürzer dann hier mal zusammenfassen. Unter anderem, ich würde mit einer anfangen, die jetzt schon ein bisschen älter ist, also die ich jetzt schon ein bisschen länger her kenne und die wir auch schon tatsächlich bei Kino Plus schon besprochen hatten. Sie heißt Horror Noir, A History of a Black Horror von Xavier Burgin aus dem Jahr 2019. Und das ist halt eine Dokumentation über die unerzählte Geschichte des afroamerikanischen Horrorkinos in Hollywood, von der Stigmatisierung bis zum Befreienschlag. Und da kommen halt diverse Leute aus eben den all diesen Zeiten zu Wort und halt auch aus aktuellen Zeiten. Also ein Tony Todd ist mit am Start und aber auch ein Jordan Peele taucht hier und da mal auf und so viele andere Menschen, die halt mal die gesamte Historie aufarbeiten vom afroamerikanischen Horrorkino oder eben wie Afroamerikaner im amerikanischen Horrorkino porträtiert wurden. Und das muss ich sagen, fand ich sehr interessant und aufschlussreich. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, ebenso. Also ich glaube, das sind so generell gute Basiswerke, die sich jeder mal anschauen sollte, weil sie zugleich extrem viel Wissen vermitteln, beziehungsweise filmhistorische Kenntnisse und gleichzeitig noch viele Geheimtipps aussprechen. Also im Prinzip ist das, sich hinsetzen, das Ding auf dem Fernseher gucken, die Letterboxd-App aufhaben, danach ist die Watchlist um 25 Titel voller, plus man hat noch ein paar Sachen mitgenommen. Und es ist ja auch gerade so im Genre-Kino, je mehr man gesehen hat, auch von den Klassikern, desto mehr weiß man oder erkennt man halt auch in aktuellen Werken. Deswegen kann man damit auch immer ganz gut dieses Argument widerlegen, dass oft Leute ja sagen, ja, ich gucke keinen Horrorfilm, der da ist 10 Jahre, ist, weil das funktioniert nicht oder die Jumpscares funktionieren nicht oder er ist atmosphärisch nicht so stark. Auch da helfen solche Dokus, diese Mythen irgendwie ein bisschen zu widerlegen. Deswegen finde ich sowas immer super geeignet, um so ein generelles Rüstzeug an die Hand zu geben, wenn man sich fürs Genre insgesamt interessiert.
Ja.
Ja. Ja, ja, total. Und außerdem natürlich, klar, es ist natürlich einfach auch total teilweise Augen öffnet, wirklich auch nochmal die diese Filme besprochen oder durchgekaut, wiedergegeben zu hören von der Warte von People of Color einfach, wie die diese Filme sehen. Weil man dann teilweise sich auch selber hinterfragt nochmal, gerade wenn es eben Filme sind, die man auch selber kennt und dann teilweise nochmal andere Sichtweisen drauf sieht, wenn man denkt sich, ach scheiße, das habe ich, das stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, aber es macht komplett Sinn. Also sie öffnen die teilweise eben auch vor Filmen, wo die Augen, wo eben Stigmatisierungen oder Klischeebehandlung, Tropes benutzt wurden, die du vielleicht gar nicht wahrgenommen hast jetzt als weiße Person und denkst dir, fuck, stimmt, das ist ja total krass.
Oder deren,
Entschuldigung, ja? Ja, und wollte das sagen lernst du dort natürlich auch so ein bisschen auf andere Dinge zu achten oder dich mal ein bisschen das Verständnis dafür anzutrainieren, so einen Blick für solche Sachen zu bekommen, die teilweise wirklich wirklich schockierend fast schon sind, muss man sagen.
Ja, oder halt deren Bedeutung man vorher nie so geahnt hat. Ich weiß nicht, bei welchem Horrorfilm es ist. War das ist Urban Legends? Da gab es wohl eine Afroamerikanerin, die da so ein, weiß nicht, die so ein kesses Mädel da irgendwie oder halt ein aufgewecktes Mädel da war. Und ich habe den Film einmal gesehen, um den es da ging. Ich weiß aber nicht genau, welcher es ist jetzt, also ob es jetzt Urban Legends war oder nicht. Und auch da zu sehen, so von wegen, die war halt für gerade die Black Community, war das halt auf jeden Fall eine richtig wegweisende Figur oder eine Figur, die sich halt aus dem Klischee, das man sonst irgendwie so gewohnt war, rausbewegt hat und rausgewagt hat. Und dass es halt voll wichtig war, beziehungsweise dass es halt einfach erfreulich war, so eine Figur oder so einen Charakter zu sehen. Das habe ich zum Beispiel nie geahnt. Genauso wie Candy.
Ja, selbst ein Film wie The Craft oder sowas.
Ja, ich glaube, das war The Craft.
Ich glaube, du meinst The Craft, ja, ne? wo sie stigmatisiert wurde, eben als Person of Color und sie sich ja auch auflehnt und sich in dem Hexenzirkel ja quasi dann auch so wünscht, dass das irgendwie die weißen blonde Chicks sind, da mal irgendwie ihr Fett wegkriegt, die sie immer in der Schule anpöbelt halt für ihre Hautfarbe, solche Sachen. Nie darauf geachtet so richtig, also nicht die Bedeutung, wie du sagst, nicht die Bedeutung verstanden,
nee, ich
die
auch nicht.
Für die Community hatte, wirklich total krass, ja.
Und dann, was war, also Candyman war auch für mich so eine echt nochmal schöne Entdeckung, also auch von den ganzen People of Color zu hören, von wegen, ey, das war cool für uns, ey, so einen Typ zu haben, der war nicht nur scheiße, sondern der war badass und keine Ahnung. Und nie so, ich meine, Candyman, ich habe nie ein Problem mit Candyman gehabt. Ich fand den ersten, ich habe nur den ersten gesehen. Ich fand den immer cool so. Das war halt eine weitere Figur wie halt Freddy und so weiter. Aber halt nach Freddy, Jason, Michael und so war man halt irgendwann halt auch mal satt an diesen ganzen, sag ich mal, Fantasy-Grusel-Boogie-Männern oder so, ja. Also deswegen, also ich hatte Candyman, das war für mich wie Schocker oder sowas so. Weißt du, halt, one more so. Und da war mir auch egal, ob der jetzt schwarz war oder nicht, ja. Und das genauso. Und das fand ich am aller coolsten in Horror Noir, dass die nochmal People Under the Stairs so hervorgehoben haben von Wes Craven. Ja. Weil, den Film habe ich als kleiner Junge geliebt. Ich habe den wirklich geliebt. Ich fand den so cool. Ich habe mir den immer angeguckt. Ich fand das, also was heißt kleiner Junge, als Jugendlicher. Ich fand das einfach eine so schöne Atmosphäre und ich fand den Jungen cool. Hier die Twin Peaks Jungs. Die noch mit darin rum waren. Ich fand das Setting mit dem Haus und diesen Geheimgängen hinter den Wänden, ich fand das alles super. Ich habe mir aber nicht einmal einen Kopf darum gemacht, dass das ja echt, sag ich mal, was heißt, dass da plötzlich ein kleiner afroamerikanischer Junge der Held der Geschichte wird so. Und da muss man auch wieder mal den Hut vor Wes Craven ziehen, dem man irgendwie vielleicht diesen Popcorn-Horror irgendwie nachsagt, aber der halt schon unter der Oberfläche so viele Sachen cool gemacht hat oder so viele Sachen neu gemacht hat und umgedacht hat, dass das immer gerne so in Vergessenheit gerät. Und auch hier dieser Film, das zu sehen und dann auch zu sehen, wie die Leute sich darüber freuen, dass es diesen Film gibt und dass der damals halt schon eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt hat, so, ja. Und ich den halt.
Ja, und wie auch Jordan Peele dann sagt, ne, er hat ihn ja irgendwie halt gesehen und dachte sich, ja, geil, irgendwie endlich immer diese Community da im Lied, so, wow, da ist ein afroamerikanischer Junge als Hauptfigur, ist ja voll geil, ne, so. Wie gesagt, diese Wirkung mal zu hören, das kennt man halt, also das hat man einfach nicht auf dem Schirm gehabt. Ja. So. Und wie du gerade mal zu Candyman aber sagst, das ist ja so ein bisschen zwiegespalten, das Thema halt. Einerseits hast du halt eben mit Candyman selbst einen Afroamerikaner eben auch als Lead dann da quasi, als maßgebende Figur, aber gleichzeitig erfüllt der Film ja auch dann trotzdem viele Tropes, die eigentlich schon vor 60, 70 Jahren scheiße waren, weil sie ja dann sagen, und darüber hatten wir auch mal, wir haben mal hier beim anderen Podcast Schaubefehl, den ich mit Matze mache, da hatten wir mal Candyman und da hatten wir das Thema nämlich auch schon mal ein bisschen aufgearbeitet, weil sie sagen ja auch dann, dass er so ein bisschen eben dann wiederum solche Stigmatisierungstropes erfüllt, weil es ist quasi wieder der schwarze Boogeyman, ne, der dann auch wieder eine Obsession mit einer weißen Frau hat und da assoziieren sie ja auch, das ist auch halt total krass, das assoziieren sie ja sogar ja mit King Kong, mit dem Originalen, weil halt King Kong ja und die weiße Frau King Kong auch quasi in den Augen der weißen Filmmacher damals eigentlich ein Stigmatisierungsprodukt war für Afroamerikaner, für People of Color. Und das assoziieren sie so ein bisschen mit Candyman, weil er ist halt der schwarze Boogeyman, der eine Obsession mit einer weißen Frau hat. Und das sind auch hier so Tropes, die eigentlich in 90ern nicht mehr aufkommen sollten. Also Candyman wird da so ein bisschen zwiegespalten aufgenommen, was die Darstellungsweise eben von ihm als Person of Color wohl auch darstellt. Auch das wieder total einfach nochmal Augen öffnen, immer wieder sowas dann zu hören, eben aus der Community.
Sehe ich auch, aber ich habe halt bei Candyman oder eben jetzt auch aufgrund der Doku den Eindruck gewonnen, dass gerade Candyman es dann doch geschafft hat, eben trotz der Stigmatisierung und trotz eben der böse schwarze Mann, eben halt ja, der böse schwarze Motherfucker zu werden, weißt du? Also, dass er halt wie Freddy wichtiger war als jedes Opfer.
Ja.
Weißt du? Und das und dann halt ihm schon eine gewisse Coolness zugesprochen wird, so. Und, ja, und das finde ich halt auch schön, einfach dann, dass man halt, dass das so eine Umkehr erfahren hat, so. Oder dass er sich dann genau in diese Bösewicht-Reihe einreihen konnte.
Zumal ja, er ja das, auch das diese, absolut, ja, diese Backstory bekommt, die ihn halt auch als Charakter oder als Menschen schildert, nicht wie irgendwie bei Jason, ja, da war halt dann irgendwas. Also es ist ja die ganzen Serienkiller oder diese ganzen Horror-Ikonen-Backstories, also Freddy Krüger-Backstory finde ich auch noch gut, aber von Michael oder von Jason, das ist ja eigentlich nur, das ist ja nur eine Rechtfertigung für irgendwas. Mhm. Also da finde ich halt Candyman schon deutlich stärker. Und daran merkt man auch, wie sehr diese Repräsentation schwarzer Charaktere ja auch wichtig für eine schwarze Community natürlich ist. Und wie lange das halt immer gedauert hat. Also es ging ja schon los mit Night of the Living Dead, mit dem ersten schwarzen Hauptdarsteller. Und dann waren ja auch immer Genrefilme eigentlich schon die, die das als erstes gemacht haben. Den ersten Kuss zwischen einem Weißen und einer Schwarzen gab es in Star Trek. Also es war immer so Genre-Kino, was sowas vorangetrieben hat. Und dann später ist es erst vom Blockbuster-Kino übernommen worden. Was auch, finde ich, in diesem Horror-Noir auch nochmal schön gezeigt wird, wie halt quasi das in Genre-Kino etabliert wird, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber wo sich Hollywood ja momentan auch immer noch schwierig mit tut.
Ja, auf jeden Fall.
Und gleichzeitig halt vor allem auch die, sorry, gleichzeitig vor allem auch die, die zeitliche Einordnung fand ich immer super. Wie du so von Jahrzehnt zu Jahrzehnt gegangen bist und verstanden hast, wie immer quasi natürlich der Weltwandel sich auf die Filme und andersrum widerspiegelt hat. Also gerade auch, wie du gerade sagst, Night of the Living Dead, dann gleichzeitig, wie sie immer die Bilder zwischengeschnitten haben zwischen dem Film, der ja auch schwarz-weiß gedreht war, und dann diesen Aufnahmen von echten Riots zum Beispiel in den USA, ne, wo Polizeigewalt und Co. und Rassismus auf den Straßen vorgeherrscht hat. Mhm. Und das quasi fast eins zu eins so aussah wie im Film. Also Romero da auch ein krasses Auge für hatte, was eben einfach los war. Rassenkulturell das aufgegriffen hat, ne? Und ja auch gerade dieses Ende natürlich von, also weniger Spoiler, ich jetzt, tut mir leid für jeden, der ihn nicht kennt, aber wo die Hauptfigur dann am Ende erschossen wird von dem weißen Mob quasi und sie auch nochmal erzählen der Doku, wie, was für ein krasses Bild das war, weil das einfach so quasi ein Abbild von dem war, was auf den Straßen gerade draußen wirklich passiert. Und sowas eben zeitlich als Einordnung zu bekommen, so wie lange das angehalten hat und quasi erst dann eben mit den 90ern langsam das passiert ist, dass eben auch People of Color dann wirklich als Hauptfiguren eingesetzt wurden, nicht nur als das erste Todesopfer in einem Slasher irgendwie, ne? Auch das Klischee natürlich wird da natürlich auch aufgegriffen, natürlich. Der erste ist immer, das erste Todesopfer muss immer ein Person of Color irgendwie sein, das alte Horror-Trope. Dass es so lange gedauert hat, bis sich das wirklich dann wirklich durchsetzt und diese ganzen Klischees und das Weltgeschehen sich da so wehrt auch gegen und die Stigmatisierung so aufrechterhalten hat, fand ich einfach nochmal krass faszinierend, einfach filmgeschichtlich, aber auch einfach historisch gesehen.
Und es gibt tatsächlich eine Menge Bildmaterial, das sie dann begleitend dazu abfeuern und das fand ich auch schön.
Ja. Ja. Und ich finde halt auf so einer Metaebene auch schön bei so einer Dokumentation, dass sie halt auch noch zeigt, dass Horrorfilm halt eben nicht nur so stumpfe Unterhaltung ist, sondern gut gemachte Horrorfilme halt auch immer so ein politisches und soziologisches Zeitbild der aktuellen Generation oder der aktuellen Epoche sind, was man gerade in so einem, also Horror Noir, wie lange geht der? Der geht schon, der ist schon nicht so kurz, ne?
Auch geht.
Ich glaube, Stunde 40 oder sowas.
Okay, aber also innerhalb so einer sehr komprimierten Zeit dann trotzdem so ein umfassendes, ja fast schon so Sitten- oder Gesellschaftsabbild gibt.
Ja.
Also deswegen finde ich das, also die 1,40 sollte sich jeder nehmen, der auch nur halbwegs ernsthaft sich mit dem Genre beschäftigen möchte.
Ja, und ist auf jeden Fall auch kurzweilig, muss man sagen. Ich fand das wirklich sehr absolut interessant zu verfolgen.
Ja. Nee, sorry, ich hab Quatsch erzählt. Die ist echt kürzer, die ist 83 Minuten.
Ach, ist die echt so kurz?
Die dauert nicht mal 90, sorry, hatte ich gerade. Ja, ja. Nee, also wirklich knackig, ja.
Ja.
Was sie ein bisschen verballert haben, bei manchen Filmen, weil du eben hier deinen Watchlist-Approach sagtest, sie blenden nicht immer Filmtitel ein. Manchmal war ich so,
welcher
Film ist das? Den kenne ich gar nicht.
Ja.
Wollte ich mal mitschreiben, aber teilweise blenden sie nicht ein. Das hätte sie ein bisschen besser machen können. Das wird natürlich
ja, ein
produktionstechnisches Ding. Ja. Aber rein von dem, was gesagt wird, wer da zu Wort kommt, das ist alles super.
Und ich wette, es wird die ein oder andere Letterbox-Liste geben, die alle Filme aufgelistet hat.
Zu dem. Ja. Gibt's wahrscheinlich sogar schon.
Ja, das stimmt.
So, kommen wir mal zur nächsten. Horror Noir, auf jeden Fall von uns eine Empfehlung für alle Freunde des Black Horror Kinos. So, und jetzt kommen wir zu den Satanisten. Nämlich zu Hail Satan, eine Dokumentation von Penny Lane aus dem Jahre 2019. Ich lese mal kurz hier die Inhaltsangabe vor, die André uns zur Verfügung gestellt hat. Ein Blick auf den Knotenpunkt von Religion und Aktivismus, der den Ausstieg von The Satanic Temple nachzeichnet. Er ist 6 Jahre alt und schon eine der umstrittensten religiösen Bewegungen in der amerikanischen Geschichte. Der Tempel ruft zu einer satanistischen Revolution auf, um die Seele der Nation zu retten. Aber meinen Sie es ernst? Ja, meinen Sie es ernst? Ich weiß es nicht. Ich habe das gar nicht so sehr in Frage gestellt. Ich habe eigentlich gedacht, okay, das sind Menschen, die haben alle die gleichen, sag ich mal, Überzeugungen und Ansätze und die finden das gut, was dieser Satanic Temple da aufstellt an Regeln oder an Geboten oder an, weiß ich nicht, Lebensweisheiten oder Richtlinien. Und deswegen, ja, schließen sie sich dem an, weil sie davon überzeugt sind, dass die schon was cool meinen oder das richtig meinen. Aber besteht wirklich die Möglichkeit, dass das alles nur eine riesen, weiß nicht, Satireaktion ist?
Ja, ich glaube, diese Frage, und ich meine, der Film heißt ja auch eben Hail Satan, Fragezeichen. Ich glaube, diese Frage, da geht es ja eher darum, dass dieser Satanic Temple, vor allem eben dieser Gründer und Vorsitzende Lucian Greaves, dass das alles eben schon viele Facetten des klassischen Internet-Trollings so nutzt, um ihre Positionen durchzudrücken oder um Dinge ihrem Aktivismus voranzutreiben. Und ich glaube aber, es geht dabei nicht eher um die Frage, ob sie das, was sie sagen, ernst meinen, sondern eher, ob sie wirklich quasi eine Religion sein wollen oder eine Anhängerschaft, also eine Institution sein wollen oder ob das Ganze mehr eigentlich wie so Anonymous, mehr so eigentlich nur eine Idee ist und der Name an sich und was darum, also es soll keine Kirche eine eigene sein, sondern es ist mehr eine Idee, die in den Köpfen der Menschen verankert werden soll. Deswegen glaube ich, das ist ein bisschen diese Frage, die man da aufwirft und wie gesagt, sie nutzen halt diese klassischen Dinge, also wenn man auch diesen Lucian Greaves mal reden hört, ich finde den Typ übrigens richtig, richtig geil, weil er so eine schöne suffisante Art hat, wichtige Themen anzusprechen, aber du guckst ihm dabei irgendwie ins Gesicht und fragst dich so, verarscht er mich gerade?
Ja, oder gut, das ist halt auch durch sein Auge, ne? Also wirklich.
Das meine ich jetzt gar nicht optisch. Also, dass er natürlich dann dieses blinde Auge hat, wo er selbst eben aussieht wie der Lucifer jetzt persönlich, das spielt ihm natürlich nur in die Karten, aber rein von seinem Auftreten und wie er die Sachen sagt, ich glaube, da fühlen sich halt auch Leute, die er anspricht, irgendwie ein bisschen verarscht manchmal, aber trotzdem hat er ja Positionen, die er dann durchdrücken will. Und ich finde halt, also wie du schon sagst, es geht ja mehr darum auch, vor allem wenn man so das Plakat sieht mit der Freiheitsstatue, mit dem Ziegenkopf und so. So, man stellt sich diese Doku wahrscheinlich eben, und das ist ja auch das Sinnbild, was sie da verdeutlichen wollen. In der Allgemeinheit wird Satanismus ja immer noch auf das aufgefasst, was der Film was die Doku ja teilweise erstmal so plakativ zeigt. Leute in Roben, irgendwie Satansanbetung und schwarze Messen und Co. So. Aber das ist Satanismus ja eigentlich, zumindest moderner Satanismus ja eigentlich überhaupt nicht, sondern es geht dabei ja eher um Motive, so wie Freiheit, religiöse und generell Selbstbestimmung, einfach dieses, was sie ja einfach hinterfragen, ist das klassische religiöse Weltbild, was ja Amerika ja natürlich auch prägt und 10 Gebote und Co. und alles gottesfürchtig und Hardcore-Christentum und Satanismus in dem Sinne, was sie da vorleben, ist ja eigentlich so Selbstbestimmung eben für jeden im Endeffekt. Also jeder kann frei über sich und sich entscheiden und muss sich keinen Zwängen unterwerfen und da, es ist ja eigentlich im Grunde so eine kleine Rebellion am Ende des Tages eigentlich. Und das wollen sie ja so ein bisschen hervorheben mit der Doku, dass das diesen Grundgedanken, auch die Community, die sich dann da eben bildet, dass es einfach alles individuelle, freiheitsliebende Menschen sind, die alle vielleicht einfach nicht, auch nicht der generellen Norm des Mainstreams irgendwie entsprechen, und die da eben so ein Zuhause finden, weil sie sich eben von der christlichen Welt, die Amerika prägt, so ein bisschen verstoßen fühlen und nicht verstanden fühlen. Und das ist ja eigentlich so eher so ein Auffangbecken für die, die da eben mal die Faust in die Luft strecken möchten und sagen, hey, wir sind auch noch da, wir passen vielleicht nicht in euer Weltbild, das heißt aber nicht, dass wir irgendwie egal sind. Und das versucht die Doku eben rauszustellen, dass das eigentlich die Idee dahinter ist. Und nicht Kutten tragen und Leute opfern. So.
Du, also, ja, ich glaube, ja, Gino.
Also, ich glaube halt auch, also dieses Satanisten-Label ist ja eigentlich cleveres Marketing, um diesen Shock-Value quasi zu verstärken, weil was ja. Diese Satanismus, also ich finde auch, dass es ein bisschen schwierig ist, weil wenn man so die gängige Vorstellung von Satan nimmt, haben sie halt noch einen riesen Weg vor sich, das umzubranden in das, was sie eigentlich sein wollen, aber auch das muss ja quasi stattfinden, weil sie sind ja quasi keine Teufelsanbeter, sondern halten sich ja eher so an diese John Milton-Interpretationen vom Prinzen der Fürsten, ist ja eigentlich eher so rebelliert gegen die da oben und dann quasi, was sie ja auch immer wieder erwähnen, ist, dass sie das System mit den eigenen Mitteln schlagen wollen, was ja dann auch dazu führt, dass sie sagen, hey, wenn hier eine Tafel mit den 10 Geboten steht, dann soll daneben auch eine Statue von Baphomet stehen, um diese Religionsfreiheit in Amerika zu verdeutlichen. Und dann merkt man ja auch, okay, die Kirche hat gar kein Interesse daran, dass da so eine Teufelsstatue steht. Da machen wir lieber auch die 10 Gebote weg. Und dann sagen sie, ja, da wollen wir auch nicht unsere Statue da stehen haben, weil wir für Religionsfreiheit sind. Und dann erziehen sie quasi das, was sie eigentlich erzielen wollten, indem sie einfach das System dazu zwingen, seinen eigenen Regeln zu gehorchen. Und in einer der ersten Szenen sieht man ja, dass sie eine satanische Messe feiern wollen. Und natürlich sind die ganzen Katholiken dagegen. Und beziehungsweise die Christen sind dagegen. Und dann sieht man halt, wie die durch die Straßen ziehen und beten und halt so Weihrauch schwenken. Und dann denkt man sich schon relativ früh, okay, wer sind hier eigentlich jetzt die wahren Freaks? Ja. Weil auch die Satanisten, also dieser Temple of Satan sagt ja immer, hey, das oberste Prinzip für uns ist, dieses ganze Religionsgedöns darf keine wissenschaftlichen Fakten ignorieren. Und auch da sind sie ja deutlich näher an der Menschheit, an dem gesunden Menschenverstand dran als Religion. Und das ist auch so ein Problem, dass man ja ganz oft denkt, okay, eigentlich sind die eine Sekte, aber warum ist die katholische Kirche keine Sekte? Also wenn die eine Sekte sind, sind ja alle, die eine Religion betreiben, eigentlich auch eine Sekte. Also man wird beim Schauen auch quasi permanent dazu genötigt, sein eigenes Weltbild oder seine eigene Wahrnehmung von Religion zu hinterfragen, weil bloß, weil die katholische und evangelische Kirche seit tausenden von Jahren schon am Start ist, sind wir da mehr dran gewohnt, aber wenn wir uns die einzelnen Riten und so hinterfragen, ist es ja eigentlich, sind wir uns da, glaube ich, alle einig, ist totaler Wahnsinn, dass das also eigentlich alles gar nicht stimmen kann.
Zumindest dieses Zeremonielle, das ist ja eigentlich für mich immer der größte Knackpunkt an sämtlichen Religionen. Ich verstehe ja gar nicht, was das ganze Brimborium und ich habe das alles mitgemacht. Ich war Messdiener und ich habe Kommunion und Firmung und allen Scheiß gemacht. So, ja. Und ich habe das gern gemacht, ich fand das cool, aber irgendwann habe ich halt auch nicht mehr den Sinn so ganz verstanden darin, was, also ich frage mich, woher das alles kommt mit ihren tausend, weiß ich nicht, Gebräuchen und Feiereien und dann muss der Tabernakel muss dahin gebracht werden und dann muss hier der Weihrauch darüber geschwenkt werden. Und so ein Kack so, ja, also wo ich mir denke, so, für wen ist das? Für wen ist das? Das ist einfach nur
halt
eine
Regeln
Show.
Und Riten. Und das, ja, es gibt halt so ein Gefühl von Gemeinschaft, weil halt alle dieselben Regeln und Riten befolgen, dieselben Lieder singen, aber man darf ja das Grundprinzip nie hinterfragen, weil sonst zerfällt ja alles. Und das versucht die Doku ja auch irgendwie zu zeigen, dass natürlich diesen unsichtbaren Mann im Himmel genauso wenig gibt wie diesen Teufel da unten in der Hölle, wo auch immer die sein soll, oder ob die auch oben ist, das gibt es halt alles nicht. Aber gleichzeitig sagen die, die an den unsichtbaren Mann glauben, nee, den gibt's schon, aber das andere gibt's halt nicht. Also dieses, wenn das System quasi gezwungen ist, sich mit den eigenen Regeln selbst zu erklären und dann aber andere Sachen noch zu leugnen, merkt man ja, okay, das funktioniert gar nicht. Das ganze System würde ja zusammenbrechen. Deswegen gibt es ja auch diesen Leitsatz, dass man jemanden für seine religiösen Überzeugungen nicht angreifen darf. Und das ist ja so das ultimative Argument dagegen, überhaupt irgendwas hinterfragen zu dürfen. Wenn jemand sagt, das ist meine religiöse Überzeugung, die darfst du nicht angreifen, darf man ihm auch nicht sagen, dass das irgendein Schwachsinn ist. Während sie gleichzeitig die ganze Zeit sagen dürfen, der Teufel ist Quatsch, weil das sehen sie halt nicht als religiöse Überzeugung an. Und diesen ganzen Clash, finde ich, schafft die Doku schon sehr, natürlich auch sehr amüsant darzulegen.
Also sie entlarvt die Heuchler. Also das ist
ja, klar.
Meiner Ansicht nach okay und legitim. Und ja, ich finde auch gut, dass immer wieder gezeigt wird, okay, wer ist denn jetzt hier vielleicht eigentlich die bedenklichere Sekte? Und ich glaube, das Thema Sekte und Religion ist halt, hängt einfach nur von der Mitgliederzahl ab. So. Weil, ja, und halt eben vielleicht vom Alter. Ich meine, die Evangelien und Katholiken sind halt einfach ein bisschen länger da als die Satanisten vielleicht. Und dann auch ein bisschen mannstärker. Und ich glaube, weiß ich nicht, wenn du so eine Million Anhänger hast, kannst du dich vielleicht Religion nennen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es da so eine Regel.
Das weiß ich nicht. Aber wäre auch nicht. Für den Rocket Bean Supporters Club ganz wichtig zu wissen.
Ja, dann wäre ja.
Und für die Genre-Geschehen Abonnenten.
Ja, genau.
Ja, eben.
Nicht, dass wir irgendwann hier was anmelden müssen.
Ich mein, wir brauchen 5000 Abonnenten, dann sind wir eine Religion. Dann können wir auch bestimmt irgendwie Steuergelder von der Kirche irgendwie.
Dann können wir auch die Gebote aufschreiben.
Ja, da kann ich auch endlich wieder in der Kirche aufnehmen. Ihr habt euch ja immer so beklagt, dass es bei mir so hallen wird. Und ich bin dann immer aus der Kirche raus. Aber dann kann ich ja wieder zurück.
Ja, deswegen. Ich bin aus der Kirche ausgetreten und bei mir halt's nicht. Ja, aber ich fand's ein bisschen schade, dass die Dokumentation, wie gesagt, da sich nicht noch ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, insofern mal auch ein paar Leute zu zeigen, die das Ganze in eine bedenkliche Richtung drehen. Also auch den, also ich meine jetzt gerade mal den Satanismus, man kriegt ja schon diese eine Dame mit, die schon sehr extrem zu Gewalt und irgendwie Wehren oder irgendwie, weiß ich, Widerstand aufruft und dann auch irgendwelche bizarren Shows irgendwie dann abzieht dabei und Messen abfeiert.
Die fliegt ja auch raus dann.
Ja, die fliegt auch raus, aber das gibt ja, da gibt's ja auch noch extremere. Und diese Extremeren sind ja die, die halt ja schon den Ruf begründen, weswegen alle anderen sagen, oh, die Satanisten, das sind die, die Ziegen und Jungfrauen schlachten und keine Ahnung was so. Ja, also, dass man schon mal ein bisschen ergründet, warum man halt so einen schlechten Ruf hat. Ja. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich dann auch nochmal fair gewesen, mal ein paar Christen zu zeigen, die schon was in der Birne haben und das Ganze auch ein bisschen abgeklärter sehen, weil das, ne, gibt es meiner Ansicht nach auch. Die haben natürlich halt viel die Dullis genommen, die Satan halt insofern ablehnen, aber gleichzeitig als das Böse schlechthin hinstellen. Das ist so, das fand ich auch so, say no to Satan, wo ich mir denke, Leute, ihr benutzt den genauso. Ja, also.
Ja, und gleichzeitig hast du natürlich auch wieder die Vorführung dieser ganzen Hardcore-Christen Amerika, die dann mit so Schildern, so God hates facts und so rumlaufen, die natürlich dann auch noch dieses individuelle Freiheitsbild der sexuellen Selbstbestimmung ankreiden und so, die hast du natürlich auch alle drin. Ich, mit dem, was du gerade sagst, von wegen, du hättest doch gern diese Beleuchtung der, ja, sag ich mal, Hardcore-Satanisten gesehen, die das eher so in dem schwarzen Messenritual sehen. Ja, schon. Gebe ich dir irgendwie recht, aber irgendwie muss ich auch sagen, ist es nicht die Doku, wo das Platz findet. Also es geht ja schon rein um diese, die Inszenierung des Satanic Temple und ihre Vorgehensweisen, was sie durchsetzen wollen. So, ich weiß nicht, ob das so der Platz gewesen wäre, um das jetzt nochmal auszuleuchten, weil da musst du ja auch nochmal viel Zeit eigentlich investieren, um das nochmal richtig aufzuladen. Zum Beispiel auch, es gibt ja auch die Church of Satan, die von LaVey begründete, also die auch die offizielle
und
quasi Satanisten-Bibel geschrieben haben und so weiter und so fort. Die zum Beispiel, die haben ja auch einen Clash. Also die verstehen sich ja zum Beispiel gar nicht, weil die Church of Satan halt sagt, Satanic Temple ist halt quasi nur eine
Modeerscheinung.
Die nehmen ja eine Modeerscheinung und quasi, die haben ja quasi auch so eigene Regeln. Das ist ja schon wieder gar kein, eigentlich eine Freiheit, weil wenn die auch Regeln haben, sind sie ja gar nicht so viel anders als die 10 Gebote der Christen und so weiter. Also die zum Beispiel, die mögen sich zum Beispiel auch nicht. Also das hättest du ja theoretisch auch noch beleuchten müssen und so weiter. Also ja, da ist halt die Frage so, wo hörst du an, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also ich finde so in dem Kosmos, in dem sich hier bewegt, wirklich der Fokus auf Satanic Temple, was machen die, was wollen die und wie machen die das, da in dem Kontext fand ich die halt super gut. Und ja, klar, du hättest da noch mehr beleuchten können, vielleicht fehlst da auch noch so ein Teil 2, der das dann nochmal wirklich aufrollt und das Ganze drumherum noch mit beleuchten, Satanismus an sich, aber es ist ja nun mal auch keine historische Aufarbeitung von Satanismus, sondern es geht ja wirklich rein um diese Organisation, so von daher ist das jetzt für mich kein großer Kritikpunkt.
Ey, ich sehe es auch nicht so streng. Also wie gesagt, hier und da noch mal ein bisschen vielleicht ein bisschen Randfutter so, ein bisschen mehr Hintergrundinformationen, ein bisschen ausgeglichenes Bild vielleicht. Wenn man zum Beispiel, es wäre auch mal schön zu wissen, dass es irgendwie auch Christen gibt, die das Gespräch mit diesem Lucian Graves gesucht haben und versucht haben, sich vernünftig mit dem auseinanderzusetzen, so, weißt du, um vielleicht mal einen Kompromiss anzustreben oder halt eine gemeinsame Lösung oder so, oder halt einfach, um sich mal auszutauschen. Das wäre ja nett gewesen. Wenn es das nicht gibt, gibt's das nicht, alles cool. Das kann ich der Doku auch gar nicht ankreiden oder will ich auch gar nicht ankreiden. Für den Werdegang gibt es ja auch eine andere, Damals, das heißt, wie das letzte Mal in Sieges waren, Tino, habe ich mir ja die andere angeguckt, An American Satan.
Ich dachte nämlich auch, die wären identisch, ja.
Ja, und ich hatte mir die American Satan angeguckt und die schildert halt nochmal den ganzen Werdegang von Church of Satan und halt so diesen ganzen Satanismus aufkommen und so weiter und so fort. Aber da muss ich auch sagen, selbst die hat mir damals in Sieges schon gezeigt, ey, so schlimm sind die eigentlich gar nicht. Beziehungsweise, das sind doch eigentlich ganz, also ich saß da halt und dachte so, das sind doch eigentlich ganz vernünftige Punkte, die Jungs da irgendwie haben so. Also warum sollen die jetzt so schlimmer sein als alle anderen? Denn die Ansichten sind eigentlich relativ vernünftig, die auch die Church of Satan teilweise vertritt. So. Aber irgendwo.
Ja, das ist so vom Grundding auch nicht viel anders. Ja, die sagen halt auch so, es geht ja eigentlich um die Selbstbestimmung und Loslösen von, genau, von den, nur weil es etabliert ist, heißt es nicht, dass es das Bessere ist.
Ja. Aber trotzdem. Ich wollte einfach nur abschließend sagen, ich muss trotzdem sagen, ich fand Hail Satan einen sehr interessanten und unterhaltsamen Einblick und einen sehr erhellenden Einblick so. Weil ich finde es eigentlich richtig, was sie da machen und versuchen. Denn man hat gesehen, dass es nicht unbedingt viel bringt oder dass es halt meistens mehr Stress bringt, wenn du dich halt versuchst, irgendwie andersartig gegen das System aufzulehnen. Und mit dem System gegen das System zu kämpfen, finde ich dann da schon einen guten Ansatz.
Ich finde aber auch
und vor allem auch wie. Martino, mach erstmal, sorry.
Dein Kritikpunkt aber auch valide. Also, du merkst ja der Doku von Anfang an, sie ist halt pro. Also, sie versucht ja auch gar nicht, da irgendwas zu widerlegen. Und auch wenn dieser Lucian Crave sagt, wo sie denken, sie haben seinen richtigen Namen rausgefunden, weil er sagt, nee, ich habe halt double-layered Pseudonyme und dann so verschmitzt lächelt und er dann irgendwie wie so, da hat er es aber wieder allen gezeigt, da hat er allen wieder einen ausgewischt, lässt die Doku halt auch einfach so stehen, anstatt mal zu hinterfragen, wieso hat er das?
Ja.
Also warum braucht er das überhaupt? Also es wird ja nie die Beweggründe so wirklich, es wird ja nie nachgestochert, sondern sie sind halt die Guten, das wird so untermauert, wenn irgendwie was faul bei denen ist, weil auch das ab einer bestimmten Menschen oder ab einer bestimmten Mitgliederzahl hast du einfach Idioten dabei. Das wirkt aber auch so, als ob sie denen immer souverän Herr werden können. Und auch dieses Hinterfragen, wo sie sagen, am Anfang wollten sie keinen Anführer haben. Später merken sie aber auch, sie brauchen einen, wo du auch merkst, okay, jetzt werden sie halt auch immer bürokratischer und organisiert. Da steht jetzt nicht ein Widerspruch dazu. Sowas wird halt auch nie weiter hinterverfolgt.
Naja, das kreidet ja die an, die dann rausfliegt. Die sagt ja dann, als sie rausgekegelt wird, sagt sie ja das so quasi, so von wegen, ja, ich fand das eigentlich mal cool, was der Tempel ausgemacht hat am Anfang, aber jetzt werden sie gerade selber zu dem, was sie eigentlich selber hassen, weil sie zu groß werden und das jetzt irgendwie auch organisieren.
Ja, aber das ist so ein bisschen wie, was ist deine größte Schwäche? Ich bin zu ehrgeizig. Also, dass halt quasi das größte Problem von denen ist, dass sie zu erfolgreich sind, ist halt jetzt auch.
Nein, ich gebe dir schon recht, aber das findet schon Platz, aber halt auch nur von innen quasi, nicht von außen. Aber ich muss sagen, das mit dem, weil ich finde, das mit dem Namen ist halt auch geil, weil es geht ja auch immer um diesen, wer ist das, Politiker, das ist doch einer, der halt immer da so gegen ihn wettert ein bisschen. Es ist aber halt schon lustig, also so meint so, ja, der heißt auch gar nicht so, der heißt nämlich so und so, und dann kommt der Gegenschnitt, nee, so heiße ich eigentlich auch nicht. weil du mir gerade sagst, von wegen, es wird nicht hinterfragt, warum er das braucht, doch, das wird schon klar. Das wird spätestens dann klar, als er sich dann am, das kann man bei der Doku spoilern, weiß ich nicht, aber als es am Ende darum geht, halt diese Statue auszustellen, das wird in dem Moment klar, dass er sich die schusssichere Weste anziehen muss. Der braucht das, weil es einfach Hardcore, also ich meine, vom Hardcore-Christen, der irgendwie God's Hates Facts auf seine Banda schreibt, bis zum Mitgliedsausweis der NRA ist nicht viel Platz so. Ich glaube einfach, es gibt so Hardcore-Fanatiker, die würden ihn abknallen, wenn die wüssten, wie der heißt und wo der wohnt. Also das finde ich schon wieder ziemlich klar, dass die sich da schon auf heikles Gebiet, heikles Terrain begeben. Weil du immer Angst haben musst, dass so ein Fanatiker einfach kommt, dich abknallt, weil du halt sein Weltbild so ruinieren willst quasi. Das finde ich wird schon deutlich, warum er sich so ein bisschen schützen muss und warum sie sich da schon echt auch auf dünnes Eis begeben teilweise in der Öffentlichkeit.
Aber auch hier, meiner Ansicht nach, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Ich fand das teilweise sehr amüsant. Ich fand das auch sehr informativ. Und es hat mich dazu gebracht, dass ich mich hier und da nochmal im Internet über den Satanic Temple so ein bisschen informiert habe, geguckt habe, was da gerade ist. Und tatsächlich dann auch mal so versucht habe, so zu rekonstruieren, was so die letzten Vorfälle waren. Und zu dem Zeitpunkt, als ich die Dokumentation gesehen hatte, da habe ich dann bei Google News Suche einfach mal Satanic Temple eingegeben. Da war die letzte, sag ich mal, Newsmeldung 3 Tage her. Also, das ist halt immer noch ein Thema und die machen wohl immer noch weiter und ich bin gespannt, ob das nicht vielleicht nochmal ein bisschen größere Dimensionen annimmt, die dann halt auch vielleicht weltweit so ein bisschen, ja, für Bewegung in den Köpfen sorgen, vielleicht so.
Ja, vielleicht auch so ein Fun-Fact am Rande, der kommt der Doku nicht vor, aber die hatten zum Beispiel auch mal einen Rechtsstreit mit Netflix.
Ja, stimmt, mit
Sabrina, ne? Weil die bei Sabrina haben sie quasi diese Statue, die sie da gebauen lassen haben, um die auszustellen, haben sie 1:1 in der Serie nachgebaut und ihr halt da ins Intro gestellt. Und da hat der Satanic Temple gegen die geklagt, die muss das auch rausnehmen dann tatsächlich. Die haben sich dann außergerichtlich geeinigt. Hat natürlich auch wieder schönen PR-Value erzeugt, weil das natürlich auch wieder in News war. Ne? Also sie wissen schon, wie man es macht.
Ja, aber sollen gern weitermachen. Das ist, finde ich, ein interessantes, eine interessante Facette der Weltreligionen.
Ja. Und auch, also sowohl vom Info als auch vom Reflexionsfaktor und Entertainment-Faktor ist das echt eine super Doku.
Ja.
Ja, und außerdem, die läuft auch schon übrigens bei Netflix Kanada, gibt's die. Ich habe auch mal nachgefragt bei Netflix Deutschland, ob das nicht mal vielleicht was wäre, was man sich rüberholen kann. Gibt's bisher aber noch jetzt keine konkreten Pläne. Aber ja, ich hoffe auch, dass die schnellstmöglich irgendwann, wo man auch dann hierzulande verfügbar wird. Weil die ist auch halt schon von 2019, wird irgendwie von Festival zu Festival gereicht. Aber sonst groß Weltvertrieb gibt's da halt auch noch nicht.
Ja. Vermutlich wird es bei der nächsten Dokumentation dann auch nicht der Fall sein, aber die würde ich auch gerne mal vielleicht, also wir haben sie jetzt halt in Holländisch mit Untertiteln gesehen, oder das war halt schon ein bisschen anstrengend, aber weil man halt so viele Wörter dann auch kennt, ja, und die dann halt irgendwie so ganz komisch übersetzt worden sind, aber gut. Es geht um The Dick Mars Method von Jeffrey DeVore aus dem Jahr 2020 und ist eine Dokumentation über die Laufbahn, wie hat's André hier so schön geschrieben, eines Filmemachers, die so eigentlich gar nicht funktionieren hätte dürfen. Ja, also eben eine Dokumentation über den Regisseur Dick Mars, den man hierzulande vielleicht kennt für Fahrstuhl des Grauens oder Verfluchtes Amsterdam, aber vermutlich auf jeden Fall kennt aufgrund von Flodders, eine Familie zum Knutschen. Und es ist für mich die bisher überraschendste Dokumentation. Ich hatte, glaube ich, die wenigsten Erwartungen an sie, weil ich dachte so, ja, was kann bei Dick Mars jetzt großartig schon herauskommen? Aber tatsächlich hat der Typ eine sehr interessante Geschichte, da kommen sehr interessante Leute zu Wort. Und ich fand, dass in dieser Dokumentation eigentlich nicht so sehr hinter, also da hat man sich nicht so zurückgehalten, was auch mal Kritik oder Fehlverhalten angeht, beziehungsweise was Pannen und Schwierigkeiten bei gewissen Produktionen und Drehs angeht und so. Und trotzdem sitzt dann da ein Dick Mars und sagt halt, ja, ich war halt scheiße. Ich stand unter Druck und ich habe mich halt scheiße verhalten, so. Und das finde ich cool. Das finde ich richtig cool. Und
die ist sehr ehrlich.
Ja, und sehr unterhaltsam. Ich fand es einfach lustig. Und vor allem, das richtig Schöne ist, es ist so viel Bildmaterial enthalten von Dreharbeiten und von Filmen und von irgendwelchen anderen Aufnahmen. So. Die haben halt wirklich sehr schön rekonstruiert, wie das Leben von ihm verlaufen ist, also das filmische Leben. Und das hat mir sehr gefallen, sehr gefallen. Ich weiß nicht, Tino?
Ja, das ist also, André. Ich wollte halt sagen, also die ist halt sehr ehrlich und ungeschön, wie du teilweise sagst. Also ich meine, das Interessante an der Doku ist einfach, dass bei den Produktionen einfach so viel schiefgelaufen ist oder es Probleme gab oder sie einfach sehr kreativ werden mussten in sehr kurzer Zeit oder es Unfälle gab. Und natürlich bietet sowas natürlich viel größeres Potenzial, überhaupt eine unterhaltsame Doku zu drehen, als wenn du irgendwie einen Film begleitest, wo alles super gelaufen ist. Du sagen kannst, ja, wir waren irgendwie on time, gab keine Geldprobleme, guter Film, danke, tschüss, so. Das ist natürlich Filmemacher technisch vielleicht interessant, aber wenn natürlich sowas Spektakuläres hast, wo, keine Ahnung, bei Amsterdam irgendwie ein Bootsunfall passiert ist, weil er so steil in die Kurve gefahren ist und irgendwie fast alle draufgegangen sind, dann ist es natürlich vom Unterhaltungsvalue sowas mal zu hören, hinter den Kulissen natürlich viel, viel spannender. Und da ist die Doku echt gut und sie haben halt echt viel Material, also sie haben da auch echt viele Drehs wirklich akribisch begleitet, eben so im Making-of-Format. Was natürlich auch an der Bildqualität teilweise ein bisschen ruckelt. Also da muss man sich auch auf ordentlich VHS-Niveau noch einstellen hier und da. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich fand aber auch, dass sie halt sehr reflektiert sind und wirklich auch sagen so, ey, hier, wir haben dann irgendwann unser eigenes Studio gegründet, war echt eine dumme Idee, weil plötzlich hatten wir halt einen riesen Klotz am Bein. Das heißt, wir mussten irgendwie Filme machen, die halt safe Geld bringen, konnten nicht mehr so freiheitsliebend wie vorher einfach Quatsch machen. Und plötzlich ging es halt um was. und wir mussten immer irgendwas drehen, was auf jeden Fall Geld abwirft, damit wir noch mehr Quatsch machen können. Aber natürlich ist dann, unter sowas leidet ja auch dann irgendwie ein Kreativer, wenn er plötzlich aber ganz im Hinterkopf hat, fuck, nachher reicht das Geld nicht und sie mussten dann irgendwie während den Drehs noch irgendwie Geld besorgen und alles war super, super schlimm und das haben dann natürlich auch alle Schauspieler gemerkt und sowas ist natürlich einfach viel, viel spannender und von sowas bietet der Film halt wirklich, oder die Doku halt wirklich durchgehend was, weil alle seine Produktionen halt irgendwie sowas beinhalten. Das ist halt einfach natürlich ein Entertainment-Value, der ist halt groß.
Ja.
Jetzt, Tino.
Ja, finde ich auch. Gleichzeitig ist es aber auch, glaube ich, wieder eine dieser Dokus, die zu sehr zu Leuten oder Leute anspricht, die sich schon so grundsätzlich mit seinem Werk beschäftigt haben. Weil viele Sachen fallen dann doch irgendwie hinten runter. So wie ganz vor Ende erwähnt wird, dass er zum Beispiel zum ersten Mal 2012 Rehearsals mit den Schauspielern gemacht hat. Das ist ja ein komplettes Unding, dass er sich früher nie mit den Schauspielern hingesetzt hat und Szenen geprobt hat. Also als Regisseur ist Dick Maas ja eigentlich ein absoluter Dilettant. Er kann halt einfach nur handwerklich alles gut umsetzen. Er hat ja null Schauspielerführung.
Aber das sagen sie halt schon vorher.
Das ja, sagen aber es wird nie so wirklich deutlich. Also es ist alles so ein bisschen so dieses, das ist aber schon eine Hallo-Tri irgendwie. Also so ein bisschen dieses Liebevolle. Aber ich glaube, für Leute am Set ist das die Hölle, wenn du nie Feedback bekommst. Und warum halt auf die ganze Zeit mit Indiana Jones nicht eingegangen wird, das wird ja auch wahrscheinlich gute Gründe haben, also dass diese wirklich spannenden Sachen so rausgelassen werden, das finde ich ein bisschen schade, hat wahrscheinlich rechtliche Gründe.
Das denke ich auch, das wird Bildmaterial und ja. Keine Ahnung.
Also er hat einmal eine Spielfilmlänge von Abenteuer des jungen Indiana Jones inszeniert, plus eine von den Folgen. Und was ich auch schade fand, dass diese ganze Zusammenarbeit mit diesem Alex van Warmerdam so hinten runterfällt, der zum Beispiel diesen Borgmann gemacht hat oder Schneider vs. Bex, das fällt irgendwie hinten runter, dass diese First Floor Films den ersten holländischen Film, der einen Oscar gewonnen hat, produziert haben, fällt komplett hinten runter. Also es fällt vieles so weg, dass dieser Bootssprung bei Verfluchtes Amsterdam hat einen Guinness-Buch-Rekord gewonnen für einen der krassesten Stunts. Der längste Sprung mit einem Boot wird auch alles nicht erwähnt. Es wird aber so ewig lange drum rum geredet, wie dieser Unfall passiert, dass aber der Hauptdarsteller dann 3 Wochen ausgefallen ist, wird wieder nicht erwähnt. Also es fehlen
viele von diesen.
Das aber nicht, dass er 3 Wochen raus war. Weil ich glaube nämlich, was ja auch der Film nicht sagt, dass deswegen Verfluchtes Amsterdam auch so eine sagenhaft bescheuerte Handlung hat. Weil das erzählt er zwar, dass der Polizist nichts ermittelt und am Ende wird ja der Täter auch durch Zufall gefunden. Also die ganze polizeiliche Ermittlungsarbeit führt ja überhaupt nicht dazu, dass der Täter gefunden wird, weil der Polizist, als der Täter durch Zufall entdeckt wird, liegt im Koma, wo man halt auch denkt, was ist das für eine Story? Also er wird da ja immer so ein bisschen als so ein geiler Geschichtenerzähler dargestellt. Aber
auch da sagt er, nee, das war eine Scheißgeschichte.
Ja, aber dieses, also sowas wie Quiz oder so, das ist ja eine Katastrophe. Also der hat schon viel Mist Ramsch abgeliefert. Während gleichzeitig sowas wie Saint, also den finde ich jetzt auch nicht gut, aber diese Making-of von dieser Pferdeszene, wo du so denkst, okay, das ist alles am Computer entstanden, weil die CGI-Effekte kennst du ja leider auch, aber dass sie dann so einen riesengroßen Greenscreen aufbauen, also diesen ganzen Größenwahn von ihm hätte ich noch gern mehr beleuchtet bekommen, weil sie viele, also oder wenig andere Gesprächspartner quasi da hatten. Vielleicht hatten auch viele von den Schauspielern gar keinen Bock mehr, mit ihm zu reden. Also auch mal hören, was so jemand wie William Hurt dazu sagt. Weil wenn du das schaffst, William Hurt als einen schlechten Schauspieler dastehen zu lassen, das ist ja auch schon ein gewisses Talent.
Ich muss jetzt mal aus einer Warte sprechen, weil das ist ja vielleicht ganz spannend. Weil, also Tino, du kennst ja die Werke von ihm.
Ja.
Alle, so gut wie.
Also so gut wie, ja, die. Also ja. Die Flotter-Serie natürlich nicht komplett gesehen, aber sonst alle Filme, ja.
Ja, siehst du, da bin ich dir was voraus. Aber jetzt kann ich mich mal, das ist mir echt ganz schön, weil ich kenne ja nichts von ihm. Hm. Ich habe noch keinen von seinen Filmen gesehen. Ich kenne nur, also beziehungsweise, nee, also ich kenne 2 Flotters-Filme und die Serie. Mehr kenne ich von ihm nicht. Ich habe die ganzen alten Dinger nie gesehen. Ja. Werde ich jetzt auch mal nachholen, denn ich habe jetzt mega Bock drauf nach der Doku. Und ich fand das halt auch anders. Also, sowas wie Guinness-Buch-Rekord, okay, das wusste ich auch nicht. Also,
weißt du von irgendeinem der Filme, wie viele Leute den im Kino geguckt haben? Also, es wird doch überhaupt nicht klar, ob das Flotter, auf die Zahl
runter jetzt nicht, aber genau. Sie haben immer gesagt, so, ja, der Film hat irgendwie 4 Millionen und hier 1,5. Und also, sie haben zumindest immer diese Scale-Einschätzung gebracht, damit du als Zuschauer oder du jetzt als Zuschauer der Doku weißt, okay, das war jetzt erfolgreich, das nicht. Und das war ja dann wiederum der Grund dafür, dass die Firma wieder ins Strugglen kam, weil das nicht so erfolgreich war wie das. Also, das finde ich, haben sie schon drüber gebracht, dass sie immer die Erwartungshaltung vorher was dann rauskam, was das für eine Auswirkung auf ihn und die Firma hatte. Das haben sie schon gut rausgestellt, fand ich. Also ich hatte das auch jetzt nicht so. Also ich habe, was ich davon mitgenommen habe, ist, das war halt ein Typ, der krass visionär irgendwie war, in dem Rahmen, die seine Möglichkeiten hergegeben haben, dass sie einfach drauf losgedreht haben, ohne Sinn und Verstand. Dass dabei aber trotzdem irgendwie Filme rausgekommen sind, die anscheinend unterhaltsam sind und in dem Rahmen ein Publikum angesprochen haben, was eigentlich völlig über ihren Erwartungen lag. Hm. Und dadurch eben natürlich eine Selbstreflexionshype bei ihm ausgelöst wurde, wo er dachte, ja, ich kann ja eigentlich alles machen. Hm. Und deswegen erlaubt er sich auch einfach irgendwann wie 10 Jahre später nochmal so einen Lift 2 zu machen, der völlig baden geht, weil er aber dachte, das habe ich ja schon mal gemacht, kann ja nur geil werden. Und natürlich ist das irgendwie dilettantisch, aber halt natürlich auch irgendwie schon sympathisch. Und dadurch, dass sie das auch immer wieder, wie Daniel schon sagt, die Doku kehrt das nicht unter den Teppich, sondern die sagen ja, ey, das war kacke und das war richtig scheiße und hier da gab's Unfälle und wie wir das gedreht haben, ist völlig wahnwitzig und bescheuert. Aber in unserer Wahrnehmung war das alles geil, weil wir einfach Spaß hatten so.
Ja, und, aber dieses First Floor Pictures Pleite geht, das fällt ja, also sie das ist schon so selbstkritisch, das sehe ich ja auch, aber so komplett, wie sie alles gegen die Wand fahren.
Aber ist das nicht vielleicht auch Thema einer anderen Dokumentation, als wenn ich jetzt darum eine Dokumentation stricke um die Person Dick Maas?
Naja, aber ich meine im Prinzip, also
das ist ja
die
schon
ganze
Teil deines
Zeit,
Lebens.
Ja, aber die Zeit zwischen 92 und 99 fehlt komplett. Also die Zeit, wo First Floor Pictures gegen die Wand fährt, wo er ja auch gar nicht in Holland war, weil er halt irgendwie in Amerika irgendwie Indiana Jones den Kram gemacht hat, mal kurz wegen Flutter Forever da war, das fehlt ja komplett. Also wie die ganze Firma den Bach runtergeht, die ja einige der erfolgreichsten und preisgekröntesten Filme Hollands gedreht haben. Das wird so ein bisschen angesprochen, weil er sich halt nie um diese Zahlen kümmern wollte. Und auch einmal, dass er sich nie wieder mit diesem Laurenz, mit diesem Produzententyp, dass die sich nie wieder grün werden, das fällt irgendwie so komplett hinunter. Also gerade das, wo es so spannend wird, weil sie haben ja dieses riesengroße Studio dahin gebaut und das ist dann auf einmal am Arsch. Und irgendwie war es dann aber der Produzent. Also irgendwie wirkt es halt so, als ob Maas an nichts wirklich Schuld hatte, sondern einfach nur das verkannte Genie ist, was dann ja aber auch nie wieder an irgendwas anknüpfen konnte. Wobei ich diesen Killer Babes echt gut finde.
Ja, den will ich noch sehen. Also auf den hatten wir nämlich die
Doku. Also ich glaube, der ist natürlich schlecht gealtert, weil dieses sich über Schönheitsoperationen lustig machen inzwischen jetzt halt auch nicht mehr so mega bahnbrechend ist. Aber ich habe den, glaube ich, so 2008, 2009 gesehen. Der war schon, wo ich auch dachte, pff, das geht humormäßig, hätte ich nicht gedacht.
Ja, siehste, aber das ist ja genau das, was die Dokumentation auch sagt. Sie sagen sich, geht das? Wenn ich mich fragen muss, ob das wirklich in Ordnung ist, dann müssen wir es eigentlich machen. Weißt du? Hm. Und das, diesen Ansatz, den er halt mal gehabt hat, den fand ich halt cool. Und also die Doku sagt mir aber auch, dass der das aus den Augen verloren hat, dass der halt irgendwie irgendwann nur noch gemacht hat, um zu existieren und nicht gemacht hat, weil er Bock drauf hatte. Ja. Und ich weiß nicht, da habe ich andere Dokus jetzt schon gesehen und erlebt. Wenn man sich jetzt mal allein, ich sag mal so, ich finde das jetzt, die Dick-Maas-Methode finde ich jetzt so in dem Umfeld von der Karolko-Story, die ich letztens anhand von Total Recall gesehen habe, und halt eben Electric Boogaloo, finde ich, ist es ganz gut aufgehoben da, ja. Ich meine, die beiden sind besser, obwohl auch bei Karolko auch vieles unter den Tisch fällt, so, ja, wo du dich halt fragst, ey, wo sind denn die Gelder hingewandert? Gut,
also, wahrscheinlich muss zwangsläufig bei sowas, also 30 Jahre, 90 Minuten packen, klar. Ja, also es klingt jetzt, glaube ich, meine Kritik auch krasser, also ich mochte das auch, aber mich nervt so unsäglich, wenn du irgendwas anguckst und dann steht da Martin Kohlhoven, Regisseur. Was der gemacht hat, alles scheißegal, das hast du halt zu wissen. Also, dass bei allen, bei niemandem steht, was die gemacht haben. Und das verstehe ich auch, dass manches so einen Holland-Bezug hat. Also diese Popband, die da war, diese Golden Earrings, das nimmt man halt einfach hin, dass man die nicht kennt. Mhm. Aber du kannst doch nicht irgendwelche Leute zeigen und nicht sagen, was die gemacht haben. Also, wie soll ich die denn einordnen? Das ist eindeutig eine Doku von Filmfans für Filmfans.
Ja, aber trotzdem, finde ich, schafft es die Doku einen guten Überblick über den Mann zu geben, schafft den Mann auch irgendwie richtig einzuordnen, also nicht nur als den Obercoolen und den Supernetten, sondern halt auch jemand, als der halt nicht fähig war, mit Leuten zu sprechen, ja, und halt sagt, ey, so Sätze geprägt hat wie get your line properly, asshole, oder irgendwie sowas, ja. Oder just
ja, das hätte ich halt und, gern mehr gesehen.
Und immer,
weil
und
auch
immer
das
faster.
Würde heutzutage ja gar nicht mehr gehen. Also ich meine, im Prinzip ist Dick Maas ja jemand, der jetzt komplett gecancelt würde. Ja. Also deswegen finde ich auch ja, diese Doku
auch von die, der auch die Art des Filmemachens. Ja. Von wegen, ich frage mich, ob das geht, wenn du sagen musst, eigentlich nicht, dann mach's so. Mhm. Das ist natürlich heutzutage das Humorlevel, wo du ganz schnell unten durch bist. Ne?
Ja, oder auch so dieses, wo sie dann extra nochmal so Pädophilie-Gags dann nochmal, auch so die Doku so stolz zeigt, guck mal, hier haben wir einen Gag über Pädophilie, der natürlich nicht mal lustig war, aber wird halt einfach reingebaut. Und dieses, auch das Flotters diese Altersfreigabe bekommen hat, das ist ja super. Also
all ages.
Ja, also das hätte mich mehr interessiert. Und natürlich auch dieses, was auch ein bisschen zu kurz kam, dieser Disput um das Filmplakat zu Sint, wo ja auch irgendwie, also das ging ja auch, glaube ich, vor Gericht. Und er hat dann sinngemäß argumentiert, ihr wollt nicht, dass auf dem Plakat der Santa Claus mit einem zerstümmelten Gesicht da ist, aber dass eure Kinder weiter glauben, dass es den Weihnachtsmann gibt, das ist euch schon sehr, sehr wichtig. Und deswegen geht ihr gegen das Plakat gerichtlich vor. Und da hat er auch vor Gericht Recht bekommen. Also diese ganzen absurden Anekdoten, die man teilweise schon mal gehört hat, fallen so ein bisschen hinten runter. Und es wirkt dann halt doch oft so, als ob alle noch mal sagen wollen, ja, eigentlich war das schon immer ganz geil mit ihm. Aber ich glaube nicht, dass Schauspieler das geil mit ihm fanden. Also dieses.
Aber das sagt auch zum Beispiel Hüb Stabel. Der sagt, dass der zum Beispiel bei dem Flodder-Dreh in Manhattan, dass das halt katastrophal war und dass er da halt die Schnauze voll hatte. So. Da sagt
ja,
er
aber sogar, auch, weil es ums Geld ging und nicht, weil er irgendwie keinen Bock auf die Schauspieler hatte.
Na doch, doch. Mhm. Der sagt schon ziemlich deutlich, dass er halt überhaupt nicht wusste, was zu machen ist und dass immer nur hieß, alles macht immer schneller, aber gar keine Anweisung. Der sagt schon ziemlich deutlich, dass er ein beschissener Regisseur war in dem Moment. Doch, fand ich schon. Was ich gelernt habe, das wusste ich gar nicht, dass dieser Darsteller von Johnny, dass der da wirklich am Set gestorben ist bei der Aftershow.
Ja, das war überraschend tragisch. Also das war auch sehr bewegend dann auf einmal, als diese Szenen dann
Herzinfarkt nach dem, also bei der Feier beim zum Drehabschluss. Mhm. Voll krass, wusste ich nicht.
Ja, ist echt.
Ja.
Also wie gesagt, für mich als Nichtkenner seines Kosmos größtenteils, ich fand die unterhaltsam, ich fand die ehrlich, ich fand, die hat nichts beschönigt von meiner Warte aus, was ich eben über ihn jetzt weiß. Ich fand schon, dass er da durchaus also schon als Macher so einfach und ein bisschen glückliches Händchen, aber durchaus als schwieriger Typ, wenn es ums Arbeiten geht, wegkam so. Also ich fand, das wurde schon beleuchtet. Aber ich habe jetzt vor allem Bock, die Filme zu gucken. Also die ich nicht
kenne. Ja, aber ich finde halt immer dieses, was man jetzt auch wieder bei Scott Rudin und dieser Diskussion merkt, dass, okay, wenn du Erfolg hast, kannst du halt auch ein Arschloch sein. Du darfst halt nur kein Arschloch sein, wenn du auch keinen Erfolg hast. Also es wird ihm ja alles irgendwie so durchgehen gelassen. Und ich glaube auch, dass das nichts ist, wo irgendjemand wirklich gecancelt werden müsste, zum Schauspieler sagen, lieferst du ab, wie ich sie gesagt habe, du Arschloch. Ich finde, das ist schon ein Ton, der am Set, glaube ich, legitim ist. Nicht legitim, also nicht vorhanden sein muss, aber ich verstehe schon diese Tension. Aber er wird ja auch gar nicht gefragt, wie er seine letzten Werke findet, wie er die einschätzt, oder er muss sich ja nur zu den Themen selbst reflektieren, zu denen er sich anscheinend selbst reflektieren möchte. Also das ist halt so diese Art von Selbstkritik, die ich auch immer so ein bisschen wohlfeil finde, weil es wird ja auch gar nicht klar, was er jetzt als nächstes Projekt macht, weil wahrscheinlich wird von ihm ja auch nichts mehr kommen. Also der ist halt einfach
ja, aber was erwartest du denn, wenn, also jetzt zum Beispiel zu dem Thema mit dem Arschloch am Set, so es wird doch benannt. Also sie könnten das ja an den Tisch fallen lassen und sagen, der Typ war immer der Geiste, das macht die Doku ja auch nicht, aber was wäre denn für dich die Konsequenz? Was müsste
dass
die Doku
man vielleicht machen, mal hinterfragt, wenn irgendwie der Produzent keinen Bock mehr auf ihn hat, wenn die Schauspieler irgendwie das schwierig finden, vielleicht liegt es ja mal an ihm, aber er wird ja immer so, ja, ich wollte das halt so, es wird halt alles so ein bisschen weggelächelt und diese ganze, also was aus ihm hätte werden können, wenn er sich auch mal mit Schauspielerführung auseinandergesetzt hätte. Also er hätte ja wirklich das ganz große Potenzial, er merkt ja auch in Hollywood, also wenn du halt William Hurt und wie heißt die auch bei Chucky, die Braut?
Jennifer Tilly.
Wenn du einen Film mit den beiden hast und du den Film dir anguckst und dir denkst, was zur Hölle sind das denn für zwei Amateure in den Hauptrollen? Dann finde ich das halt super spannend, also wie das halt sein kann und wie er so lange damit durchgekommen ist. Das ist ja Wahnsinn, wie lange er das geschafft hat. Und bei den Flotters hat er ja einfach Glück gehabt, dass die Schauspieler halt sich quasi nahezu ohne ihn da irgendwie organisiert haben. Das finde ich halt spannend, wie jemand jetzt quasi daran stößt und merkt, okay, shit, es funktioniert nicht mehr, ich scheitere jetzt nur noch, eigentlich seit 20 Jahren, meine größte Zeit war vorbei, dieses Weitermachen, also auch so, im Prinzip fällt er ja auch ein bisschen so in diese Renny Harlin-Richtung rein, die irgendwann mal große Dinge geleistet haben und jetzt halt nur noch mit jedem Film noch weiter nach unten durchgereicht werden. Das muss für jemanden wie ihn ja super schwer sein, das hätte mich halt mehr interessiert. Also dieses, ja, okay, was das aus einem macht, du bist irgendwie der bekannteste Regisseur deines Landes, und das ist ja auch scheißegal, wie viele Einwohner das Land hat, und dann bist du irgendeiner, der sagen muss, ja, dafür haben wir nicht genug Geld gehabt, sieht halt ein bisschen kacke aus, aber ich sag immer improvisieren.
Fand ich auch gut bei Prey, wo sie meinten, so wo die FX-Künstler Schmiede da meinte, wir müssen einen Löwen bauen, und er wie meinte, nee, mach mal irgendwie nur so einen Kopf.
Ja, sowas halt. Also das ist, jetzt das ja super.
Dann haben sie trotzdem Löwen gebaut.
Ja.
Auch was für ein Aufwand für so einen Film. Ey.
Prey habe ich tatsächlich, den habe ich nämlich mir schon mal irgendwann irgendwo geliehen, gekauft, keine Ahnung. Den will ich jetzt auf jeden Fall direkt mir demnächst mal angucken. Und diesen Do Not Disturb, den werde ich mir auch nochmal angucken. Das wäre vielleicht auch mal hier so ein Thema, was wir uns irgendwie als Aufgabe irgendwie vorlegen könnten. Ja? Weil wenn Jennifer Tilly in Tinos Wahrnehmung nur die Alte aus Chuckys Braut ist, dann...
Das war ein Entgegenkommen an euch, weil ich dachte, dass sie in euren Augen nur die... Bei mir ist es natürlich die Hauptdarstellerin aus Bound, das ist ja wohl klar.
Ach, danke, dass du uns nicht zutraust, dass wir zum einen Bound gesehen haben und dann auch noch zum anderen Bound gut finden könnten. Das
Nein,
ist schon
aber
wieder
dann kommt so Gina Gershon oder so. Also ich wollte irgendwas, wo man sofort weiß, wen ich meine.
Ja.
Ja.
Ja. Ich gucke mir den Film gerne an.
Ja, du, wir können groß, auch gerne auf Twitter groß eine Umfrage machen, woher man Gina Gersh, woher man Jennifer Tilly kennt.
Groß vom Chuckys Bride Fan-Look.
Ja, eben.
Ich kenne Jennifer Tilly vom Pokern zum Beispiel.
Ja?
Ja.
Okay.
Ja, viel gepokert früher.
Bei ihr, also du bei ihr privat
immer. Ja, genau. Ja. So, wir sehen, oder wie ihr hören könnt, die Dick Maas-Methode ist umschritten.
Aber auch empfehlenswert, aber es ist halt so, dass ich so, nee, aber ich dachte halt wirklich, also ihr könnt euch ja noch entsinnen, dass ich quasi jeden Tag einmal diese Doku erwähnt habe, weil ich halt echt dachte, die wird so richtig eine Anekdote an die andere, dass man oft so denkt, das kann doch nicht sein, und stattdessen ist es halt so, das kann doch nicht sein, aber es ist halt nicht so, wo man so denkt, ach du Scheiße, das ist ja Wahnsinn. Also so, ich dachte, es wird so ein bisschen wie die Uwe Boll-Biografie, dass man irgendwie denkt, Alter, das kann man nicht machen. Und stattdessen ist es halt eher so, okay, ein Typ, der halt viel kann, viel will, aber leider noch mehr wollte. Das ist halt so ein bisschen diese...
Naja, als sie das gesamte Flodder-Set sprengen und dann merken, ach fuck, wir brauchen noch zwei Staffeln, als wir wieder aufbauen müssen, dann dachte ich mir schon so, oh fuck, wie kann das sein?
Also, da wird halt ein bisschen diese Zeitabläufe nicht so ganz klar. Aber das... Also alles frei.
Das meinte ich zum Thema chaotisch. Ich fand es hier und da auch ein bisschen chaotisch, wie es aufgebaut war. Da hätte man vielleicht
chaotisch wie sein Film.
Genau. Da hätte man vielleicht ein bisschen mehr Struktur reinbringen können. Das ist so der größte Kritikpunkt, den ich an der Dokumentation habe. Aber ich glaube, ich stehe da eher zwischen euch. Ich muss aber auch sagen, mir hat das Lust gemacht auf die neuen Filme, und ich hoffe, das gibt einige Leute, die vielleicht jetzt mal durch diese Dokumentation auf ihn aufmerksam werden, oder die halt irgendwie vielleicht dadurch ein bisschen Lust bekommen, sich mit dem einen oder anderen Film auseinanderzusetzen.
Ich gucke jetzt alle.
Und dann machen wir nochmal hier ein schönes Dick Maas-Special. Special.
Guck dich mal vom Neuesten zum Ältesten vielleicht durch. Das könnte, glaube ich,
oh,
ganz
ja,
spannend sein.
Genau, das glaube ich. Das
ja, okay, dann sag mir Bescheid, wenn du Prey guckst, dann gucke ich nämlich auch Prey, und dann können wir Prey mal hier irgendwie besprechen.
Ja, und sagt mir Bescheid, wenn ihr Quiz geguckt habt, mit Barry Asthma.
Mit Barry Asthma, ja, fand ich super. Ja. Der spielt
den
nur in diesem Restaurant.
Den finde ich auch super. Ja, der Film ist eine, ja, okay. Der Film ist sehenswert auf eine ganz krude Art und Weise.
Das sind so einige Filme, über die wir hier reden. Und dementsprechend reiht sich die Dick Maas-Methode und das Werk von Dick Maas wohl ganz gut hier ein. Vielleicht für Dick Maas-Ultras wie Tino Hahn nicht der ganz große Wurf, aber für, sag ich mal, interessierte und leichte Kenner wie mich oder André, ist die Dick Maas-Methode auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. So.
Ja, also.
Ja, und jetzt haben wir schon wieder richtig viel. Wir haben jetzt richtig viel wieder geredet. Deswegen, Tino, ganz schnell. Gibt's haben wir was aus unserer Rubrik?
Gesichtsbücher des Todes.
Also, ich habe eine philosophische Sache. Also, es hat jemand in einem Forum gefragt, nachdem es wieder heillose Diskussionen um Wrong Turn gab und um Scream und um den Film, der nicht genannt werden soll, und um viele andere Filme, die niemand gesehen haben müsste. Ich habe noch nie einen Hellraiser-Teil gesehen, habe ich was Großes verpasst? Also, das würde ich schon in die philosophische Richtung packen.
Also zumindest zwei Filme, würde ich sagen.
Ja, aber ich meine, das sind ja auch die einzigen, die so Die anderen sind ja einfach, die existieren nicht. Oder nur in Auszügen.
Ich halte hier wieder die Hand für den fünften hoch.
Inferno?
Also von daher sind es von mir drei Filme, der Rest ist
kein okay, also
für Inferno?
Ja, ich mag Inferno.
Okay, also 1, 2 und 5 findest du auch so gleichberechtigt. Sollten die nochmal in so einer Deluxe-Sammler-Edition rauskommen? Wie viel würdest du da maximal für bezahlen, wenn die drei in einer Box?
Die Deluxe-Sammler-Edition von 1 bis 3 habe ich ja schon von Turbine, die ist sehr schön.
Okay.
Die habe ich auch.
Schade, dass der fünfte nicht dabei ist, ja.
Ja, schade. Ja, wir hätten also ja noch so einen Platz drin freilassen können, wie bei dieser Harry Potter-Schloss, wo dann irgendwie noch der letzte Film so nachgeschoben wird.
Ja, also oder bei der neuen Puppet Master Collection, die ich mir gekauft habe von Wicked Vision, da ist auch ein Platz frei für den kommenden.
Und was? Da müsste also eine Hacker-Collection rauskommen.
Ja.
Mit 1, 2 und 5.
Ja, die können wir dir mal mit einem 3D-Drucker. Mache ich dir die mal eine.
Die basteln wir, präsentiert von Genre.
Wie heißt die Lemarchand-Konfiguration? Wie heißt der Würfel? Hat der nicht so einen Namen?
Ja.
Baue ich dir eine.
Die Hacker-Konfiguration.
Ja. Die Hacker-Konfiguration, ja. Kann man dreimal dran drehen, dann kommt halt 5 raus.
Ja. Ja.
Wer hat denn geschrieben, ob er was verpasst hat? Also das mit Hellraiser?
Möchte ich nicht sagen.
Ach so,
klar. Also ist ja aber auch,
den Vornamen? Den Vornamen?
Nee, auch nicht.
Wir anonymisieren.
Ich habe immer Angst, dass so Leute.
Wir möchten ja niemanden an den Pranger stellen hier.
Nee, ich habe immer Angst, dass das Satanisten sind.
Das heißt, an den Pranger stellen. Es geht ja nicht darum,
an den Pranger stellen. Aber das ist noch so ein Punkt, den ich eigentlich auch noch, jetzt natürlich zu spät, das fällt mir aber jetzt erst wieder ein. Warum läuft eine Doku wie Hail Satan auf einem Fantasy-Film fest? Also das ist auch wieder so eine Klischeesierung der Zielgruppe, die ich auch zumindest interessant finde.
Die man wahrscheinlich aber auch nicht abstreiten kann.
Ja, natürlich nicht, aber finde ich halt auch interessant, dass das so, also dass man das auch gar nicht hinterfragt, sondern so denkt, geil, eine Doku über Satanisten.
Aber Moment
ja, aber mal, warum läuft es auf dem christlichen Filmfest?
Ja, oder auf der Biennale auf dem Filmfest in Hof oder so.
Aber Hail Satan lief doch zum Beispiel auch im Sundance, oder?
Ja.
Richtig. Und da hat er sogar, glaube ich, einen Preis gewonnen.
Ja, er läuft nicht ausschließlich nur auf Genre-Filmfestivals, aber alle Dokus, die auf BIFF laufen, kannst du schon in diesen Filmkontext reinbringen. Nur diese Satanisten-Doku muss ja einen anderen Andock-Punkt haben.
Dogma. So, weiter jetzt hier.
So, weiter. Und dann noch
genug Satan.
Ja. Also, was für ein dämlicher, hirnloser Streifen. Ich bin von den Franzosen echt bessere, solide Horrorfilme gewohnt. Aber diesen als Horrorfilm vermarkteten Humbug kann man überhaupt nicht als solchen bezeichnen.
Okay, können wir Irreversible jetzt schon mal ausschließen?
Das kannst du machen, aber ob das schlau ist, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber diesmal kann ausnahmsweise Irreversible ausschließen.
Okay, weil es wäre ja ein bisschen langweilig, wenn wir den jetzt schon wieder als Quiz stellen.
Ja, aber vielleicht so oft, dass die Leute es gar nicht mehr raten. Man muss das auch irgendwie so durchziehen. Ich glaube jedenfalls, der ist halbwegs erratbar.
Ja? Ja,
also man ist ja halt auch immer ein bisschen von der Wochenausbeute in dieser Rubrik.
Ja, abhängig.
Abhängig, ja.
Was, André, hast du einen Tipp? Also er ist von den Franzosen Besseres gewohnt und es ist kein Horror, ja?
Also der wird anscheinend als Horrorfilm beworben. Das wüsste ich nicht, hätte ich nicht so in Erinnerung. Aber offensichtlich hat er ihn als Horrorfilm gucken wollen.
Okay, dann sage ich Pack der Wölfe.
Nee. Seit wann ratet ihr eigentlich?
Ich wollte gerade sagen, wir lösen doch jetzt hier nicht auf.
Du bist zwar natürlich Teil der Community, aber
ja, lass mich doch mal raten. Ich bin doch. Ja, also, und ich habe jetzt die Lösung ja noch nicht. Die wirst du mir jetzt nach Anschluss oder im Anschluss wirst du mir wahrscheinlich noch verraten, aber
nee, die erfährst du auf Twitter, wie alle anderen.
Ja, eben.
Okay. Ich wollte jetzt einfach nur mal meinen Vorschlag abgeben. So.
Ja.
Zack. Den hast du jetzt auch ausradiert.
Okay, dann sage ich wie Doc.
Ja, das wäre auch schon so, weil das wäre ein validerer Tipp, aber auch nicht.
Wie, das wäre ein validerer Tipp?
Naja, also Pack der Wölfe. Da ist schon schwierig, irgendwas dran zu kritisieren. Kritik an V-Dog würde ich schon nachvollziehen können.
Ja, aber gut, wenn jemand einen Horrorfilm erwartet und Pack der Wölfe kriegt.
Wir wissen doch aber aus der Kategorie auch, dass das Qualität da sehr breites Spektrum ist.
Bloß hängt doch immer noch von meiner Tagesform ab, ob ich den Film auch mochte oder nicht. Aber jetzt, mir widerspricht es wieder komplett.
Ja.
Gut.
Jedenfalls Auflösungen wie immer per Social. Ihr kriegt auch noch welche von letzten Wochen, wird nachgeliefert. Kriegt ihr alles noch. Aber ihr ratet immer fleißig mit, das gefällt uns sehr gut.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Aber ihr seid echt oft weit daneben, ist auch spannend. Also manchmal denken wir, manchmal das ist immer am einfachsten, wenn man selber die Lösung kennt, denkt man, ja gut, das erreicht ja sofort jemand. Aber es ist spannend immer, was ihr euch so da vorstellt. Das ist cool, ja. Mhm.
Aber Tino geht ja auch ganz tief. Also dementsprechend, da werden ja auch die Sachen rausgepackt, die vielleicht 3 Leute auf der Welt gesehen haben könnten und dann.
Ja, das hatten wir in der letzten Folge. Ja, da hat bisher auch keiner drauf gekommen, aber das denke ich
ist. Ja, aber es soll ja auch umso befriedigender sein, wenn man wirklich mal drauf kommt. Das ist wie wenn ihr From the Depths schaut und noch irgend so eine Gurke und dann kommt wieder was Gutes. Man muss. Oder um mal den Film Sunshine, ein Hauch von Sonnenschein mit seiner Tagline zu zitieren, es ist erst der Staub, der uns das Sonnenlicht sehen lässt.
Ja, und darum gucke ich mir jetzt auch erstmal in den nächsten Tagen Ghost Shark an. Ja. Nee, nicht Ghost Shark, Virus Shark.
Virus Shark, ja. Berichte mal.
Es gibt wieder neuen High Trash, ich freue mich.
Ich glaub dir dann nur noch die Hälfte davon. Und,
ja, bei meinen High-Fazis darfst du immer die Hälfte abziehen, die stimmt nicht. Ja. Das ist ja nur Fanboy-Gehabe. So.
Kommen wir zum Ende?
Ja.
Kommen wir zum Hinweis auf, ja, wir sind bei Fred Carpet erhältlich jede Woche. Würde uns freuen, wenn ihr uns weiterhin die Treue haltet, wenn ihr uns euren Freunden oder Freundinnen empfehlt und Abo da lasst, gerne wieder über alle Social Media Plattformen kommentiert und natürlich auch nächste Woche wieder einschaltet, wenn es da heißt Genre geschehen. Und ja, ich glaube, nächste Woche werden wir nochmal ein kleines Fazit ziehen zum Biff und zum Shivers, denke ich mal, oder also zumindest so ein bisschen alles verwursten, was wir jetzt noch so an kleinen Highlights oder so hervorheben möchten. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen. Euch noch? Habt ihr noch einen Wunsch?
Nö.
Nee,
nur zuhören. Das ist alles, was wir wollen.
Danke.
Cool. Dann ansonsten, ja, schaut gerne auch hier noch bei Fred Carpet rein. Und vielleicht sehen wir uns ja beim Shivers Festival oder auf allen möglichen anderen Plattformen. Ansonsten, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.